Wo soll ich schon hin? Es ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg.
Blue Milk Blues.
Willkommen zur 115. Folge von Blue Milk Blues. Ich heiße Tobi Meinl und freue mich, dass ihr dabei seid. Es ist soweit. Wir sprechen über Skeleton Crew. Katharina, kann ich gleich vorneweg sagen, ist bei dieser Serienbesprechung vermutlich leider nicht am Start. Schöne Grüße an dieser Stelle. Dafür werden wir es folgendermaßen machen. Wir werden die Folgen immer im Doppelpack besprechen. Und ich werde auch immer einen Doppelpack an Gästen dabei haben. Und so machen wir das heute auch gleich. Ich habe zwei dabei, die beide schon mal da waren. Anne, die, ich weiß gar nicht, jetzt hätte ich mich besser vorbereiten müssen. Du warst bei, wo warst du jetzt das letzte Mal dabei? Andor, Ahsoka, Acolyte war es nicht. Ahsoka
wahrscheinlich. Nee, Acolyte war es nicht.
Ich glaube, es war Ahsoka.
Ja, ich glaube auch.
Ja. Also, welcome back, jedenfalls.
Dankeschön.
Und Marco, der tatsächlich bei The Acolyte dabei war.
Richtig, aber ich kenne Anna auch von ihr Sohn. The Marco, ganz genau. Das genau. Ist ja darauf bestehen meine Eltern seit Geburt. Ja. Ich kenne die andere von ihrer Ahsoka-Besprechung, also daher kennt
man okay.
Sie. Okay. Ja, sehr gut. Wenigstens genau. Einer.
Hi.
Hi.
Gut. Jetzt interessiert mich natürlich als allererstes mal, so ganz kurz nach zwei Folgen, wie geht's euch? Wie ging's euch? Was waren so eure ersten Eindrücke? Anne, du warst sogar bei der Pressevorführung schon, ne? Paar Tage vorher.
Na, ein Tag vorher.
Ein Tag vorher.
Es wird noch von Dienstag auf Montag verschoben. Also, ja, ich glaube, wir hätten auch noch die paar Stunden länger warten können und dann Dienstagmorgen gucken können. Weil ich hatte irgendwie andere Streamer gesehen, die es dann Dienstagmorgens hier in Deutschland auch geguckt haben. Also, ja. Aber ja, ich war in München bei der Disney-Pressevorführung. Wir werden da eigentlich vom Kostümclub her immer eingeladen. Also danke an der Stelle an Disney. Das ist immer ein sehr netter Rahmen, weil man einfach immer Star Wars auf der großen Leinwand sieht.
Das war ja
halt auch bei Ahsoka und bei Acolyte toll und ja, genau. Jetzt dann halt eben bei Skeleton Crew auch und das hat immer noch mal so ein anderes Feeling, vor allen Dingen dieser Start, wenn die Star Wars Schrift kommt und dann der Weltraum. Mhm. Also es ist ja kein Scrolltext, aber der Weltraum, ne? Super. Ja.
Ich darf es ja gar nicht so laut sagen, ich habe das Ding auf dem Tablet geschaut. Also da ist Kino bin ich schon ein bisschen neidisch.
Total.
Ja, Dolby Surround und so. Schon ja. Schön.
Marco, du hast es zu Hause am Fernseher oder auch am Tablet oder am Handy.
Ich habe es auf dem Smartphone geguckt. Schwarz, eine Woche vorher. Nein, also ich hatte es auf dem Fernseher geschaut, zum regulären Start. Ich auch auf Disney, aber mit dem Account meiner Schwägerin. Danke dafür, Nushan. Und es ist halt aber so, das, was Anne sagte, ne, man jetzt einen Tag vorher gesehen, hätte man damals so zum Mando-Start 2, also Season 2, mir gesagt, okay, du kannst es einen Tag vorher sehen, ich wäre in die Staaten gereist dafür, aus Vorfreude. Und jetzt hat man so wenig richtige Vorfreude, ne? Weil die haben sich jetzt auch schon ein bisschen was geleistet bei den Star-Wars-Shows, wo man jetzt nicht unbedingt voller Vorfreude war, vielleicht, oder mit einer vielleicht gespalteren Vorfreude. Aber ich habe es richtig genossen. Also es war total schön. Also ich habe echt gewartet, bis Business vorbei war, bis gegessen wurde. Die Katzen waren auch ruhiggestellt, klingt schlecht, aber die waren auch satt und schlafend. Dann kam meine Frau nach Haus und dann dachten wir so, jetzt gucken wir uns das mal ganz unverfänglich an. Und das war richtig schön, das einfach so komplett wertfrei zu schauen, ohne große Vorschusslorbeeren. Ich habe auch keine Trailer vorher gesehen, außer das Nötigste, was einem dann im Feed angespielt wird, so bei Insta oder so. Und das war toll. Das war eine richtig schöne Experience. Schöner natürlich sicherlich im Kino mit dem Sound und mit ganz vielen Leuten. Aber es war schön. Es war einfach wirklich, hat sich ganz toll angefühlt. Star Wars.
Ja. Ging's dir auch so, Anne?
Also natürlich im Kino ist es nochmal ein bisschen anders, aber ich muss gestehen, ich habe auch vorher mir gar nichts angeguckt. Das habe ich auch bei den letzten Serien so gemacht und dadurch hatte ich, glaube ich, mehr Spaß an den Serien als andere Leute. ja, man hat natürlich so ein bisschen Trailer gesehen und dass das irgendwie in so einer Kleinstadt spielt, in so einem Vorort, der relativ nah an der Welt angehaucht ist, sage ich jetzt mal. Das wusste ich jetzt schon. Aber ich meine, man hat ja eh so gut wie keine Informationen aus dem Trailer gehabt, soweit ich mich erinnern kann. Ich glaube, so die Hälfte oder sowas habe ich gesehen gehabt, unbewusst. Und das war dann im Kino irgendwie, es war halt einfach nett. Es waren tatsächlich so Kinder anwesend. Das war bei den anderen Pressevorstellungen bis jetzt nicht so. Natürlich sind halt immer Leute da, die man kennt, aber das ist tatsächlich, also das brauche ich jetzt nicht unbedingt, das hätte ich auch sonst anders gemacht. Man hat dann halt schon so ein Grundfeeling. Und wenn dann halt, wenn man dann auch hört, Leute lachen im Hintergrund oder so, dann hat man direkt halt irgendwie so ein, keine Ahnung, okay, man fand das jetzt nicht selber einfach nur lustig, weil man halt noch so ein bisschen kindisch manchmal ist, sondern es fanden halt auch tatsächlich andere Leute lustig. Also ich muss gestehen, ich gehe, egal ob aus Filmen oder aus Serien, meistens immer erstmal so raus, so, was habe ich jetzt gerade da geguckt? Und muss dann halt nochmal drüber schlafen oder so. Wenn es jetzt nicht irgendwie so, ich sag jetzt mal ein Star Wars Film ist, wo man jetzt erstmal direkt gehypt ist oder so, einfach weil es ein Star Wars Film ist. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Und hierbei war es auch so, also ich war so, okay, es ist jetzt nicht so das klassische Genre, was mich persönlich anspricht. Also so direkt anspricht. Ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht so der E.T.-Fan oder sowas. Aber das hat direkt in eine ziemlich coole Richtung geführt. Und da habe ich gesagt so, okay, das ist definitiv was ich mir jede Woche angucken werde.
Hast du so ein Gespür, wie die Reaktion von den anderen war in dem Kinosaal? Also war das positive Reaktion oder?
Ja, also ich glaube, also ich behaupte jetzt einfach mal nicht von jedem, einfach weil da waren halt auch die klassischen Star Wars Fans dabei. Aber so mit ein paar, wo ich so danach geredet habe, war ich dann auch sogar überrascht, die dann so meinten so, ja doch, eigentlich war es ganz cool. Also eigentlich, es ist halt eine Kinderserie, ne? So, es ist halt was anderes. Es ist halt nicht, es hat halt nicht das Genre wie irgendwie Andor, was so ultra düster, slow pacing ist, oder Mando, was voller Action ist, oder Acolyte, was voll mysteriös ist oder so, sondern es ist halt einfach so ein bisschen lustig, so Richtung maybe Stranger Things. Nicht ganz so düster vielleicht, wobei kommt vielleicht noch. Ja, also irgendwie, man hatte schon das Gefühl, dass es denen per se jetzt nicht schlecht gefallen hat. Und man hat auch im Nachhinein oder auch im Vorhinein weniger schlechte Presse gehabt wie bei Acolyte, finde ich. Was ich schade gegenüber Acolyte finde, weil ich die Serie tatsächlich sehr mochte. Aber das ist eine andere Geschichte.
Willkommen hier im Club.
Ja, okay. Ja, da bist du hier echt in guter Gesellschaft eigentlich.
Okay, gut. Aber das habe ich bis jetzt mit jedem, den ich rede, der sagt das halt. Und von daher, also ich fand Acolyte sehr schön und fand es so schade, dass halt direkt sich wieder das, sorry für die Aussprache, das Maul darüber zerrissen wurde. Und hier fand ich es jetzt aber schön, dass man einfach sagt, okay, es ist halt eine Kinderserie, mal gucken, was passiert. Und so sollte es eigentlich immer sein.
Also ich habe auch das Gefühl gehabt, so wenn man jetzt auf Social Media ein bisschen geschaut hat, dass die Reaktionen insgesamt sehr positiv sind. Und dass viele irgendwie, die vorher auch sehr kritisch waren, Acolyte gegenüber, dass die jetzt so, endlich mal, das so macht man den Einstieg in eine Serie und so macht es Spaß und so. Also ich habe jetzt also von ganz vielen Leuten viele positive Sachen gehört. Also mir selber geht's auch so. Also ich mochte es auch sehr und es ist so good, clean fun irgendwie, ne? Also
ja, genau.
Feel good. Ich glaube, es ist jetzt auch so in der Weihnachtszeit genau richtig irgendwie. Abenteuer aus Kindersicht mit Kinderaugen. Und ich meine, muss man ja auch Star Wars vielleicht ab und zu mal mit Kinderaugen einfach sehen. Und ich habe so das Gefühl, dass so dieses kindliche Staunen, was für mich auch ganz essentiell zu Star Wars dazugehört, hier eben wortwörtlich eigentlich gezeigt wird. Und das finde ich schön. Und es ist auch so ein bisschen dieses schräge Star Wars, also nicht umsonst, es gibt Anspielungen auf Star Wars Holiday Special, auf Kampf um Endor und so weiter. Und also es ist so, ich weiß nicht, ich finde es sehr liebevoll gemacht und gibt sich selber so ein bisschen die Lizenz zum Goofy sein, zum Weird sein und so. Und also gefällt mir auch sehr gut soweit.
Aber das ist ja auch gar nicht, also das ist ja auch alles sehr gut. Also ich finde die Serie super smart geschrieben halt. Ich glaube schon mit den ersten Stills, die man gesehen hat, war klar, okay, die nehmen sich zwar schon ernst, die kennen ihre Referenzen, na, also da gibt's ja auch genug davon, schon in den allerersten Szenen, aber ich meine, die Kinder spielen ja selbst mit Star Wars Spielzeug.
Ja,
und
ja.
Die holen einen halt so auf so vielen Ebenen ab, dass das richtig smart ist, weil die Kinder finden es gut, weil die sehen dann halt Kinder, die mit Kinderspielzeug spielen. Die Erwachsenen finden es gut, weil man kann sich wieder in seine Zeit hereinversetzen und muss sich dafür gar nicht schämen. So dieser Nostalgie-Faktor ist so präsent komplett da drin. Und dieses selbstreferenzielle, leicht ironische Goofy-Sein, wie du sagtest, ja, das ist ja auch gerade so total modern und das ist ja auch gar nichts Schlimmes mehr. Es ist ja gut, ein Nerd zu sein, beziehungsweise es ist ja mittlerweile jeder. Und das macht die Serie sehr, sehr smart. Plus, die sieht halt aber dennoch in vielen Szenen angenehm düster aus. Also natürlich wird das immer leicht entschleunigt, aber für ein Kind hat das doch manche Szenarien, die so ein bisschen... Nicht an der Grenze sind, das ist auch zu viel, aber wo man mit so kleinen Effekten spielt.
Ich muss auch sagen, also ich habe im Vorfeld so ein bisschen Befürchtungen gehabt, dass diese Piraten zu cartoonhaft sind und ein bisschen zu läppisch so für meinen Geschmack. Ich war auch gar nicht so angetan. Es war ja vorher schon irgendwie bekannt, dass Vane, den wir aus Mando kennen, da auch auftauchen soll. Und wir haben ihn jetzt tatsächlich auch gesehen. Und da hatte ich befürchtet, dass die mir zu lustig, cartoonhaft und so sind. Und das hat sich auch bisher gar nicht bewahrheitet. Und also gerade dieses Piratennest, Port Borgo, wie heißt es?
Borgo, glaube ich, ne?
Oder? Ja, Borgo. Borgo, Borgo. Mhm. Ja, finde ich richtig schön gemacht. Und auch, ne, ich meine, man sieht da diese, keine Ahnung, Prostituierten oder was die sein sollen. Also
Tänzerinnen.
Es ist, Tänzerinnen, okay.
Lustfrauen.
Sind immer noch bei der Kinderserie.
Ja, oder also wir hüllen den Mantel des Schweigens darüber.
Wahrsagerinnen, das sind Wahrsagerinnen.
Wahrsagerinnen, okay, passt. Nee, und genau, also es ist tatsächlich, ich glaube, genug drin so für die Erwachsenen, um nicht einfach eine komplette Kinderserie zu sein. Also ja, ich finde es auch sehr clever gemacht irgendwie so bisher.
Aber auf den, also ich hoffe nicht nur nicht, dass wir das am Ende vergessen, deswegen setze ich das einfach mal ganz kurz voran. Was ein absolutes Pro ist, ist wie das ist mir sofort aufgefallen. Der Unterschied, wenn das Production Value so gut eingesetzt wird wie da jetzt, ist so groß zu im Gegensatz zu Acolyte, obwohl ich die Serie mochte, oder zu Boba Fett, die ja echt teilweise sehr beschränkt und billig aussahen. Und der Obi-Wan war es ja sogar noch schlimmer. Und Set-Design, Kostüme, Bildsprache, das Color Grading, das ist alles so gut und sieht so wertig aus. Das sieht halt wirklich aus, wie das gehört eigentlich auf die Leinwand und es gehört nicht auf Disney Plus. Also das macht so viel dermaßen aus, dass diese ganze Weite transportiert wird. Das ist atemberaubend schön. Das kann echt in dem Maße auch nur Star Wars, finde ich, so gut machen. Da wird auch Marvel nicht drankommen, weil dieser Planet am Anfang, der sieht ja aus, also Ad-Atin, wie diese Planeten in Guardians, wenn die mal ganz kurz eine Zwischenlandung machen. Aber bei Guardians sehen die halt auch sehr, sehr beschränkt aus. Und das macht Star Wars halt in so vielen Hinrichtungen besser, dass es wunderbar ist, das zu sehen, dass das doch noch funktioniert nach den showmäßigen, teilweise Fehlschlägen.
Also das war auch eine der Sachen, die mir sofort aufgefallen sind, dass das so gut und groß alles ausschaut. Also ich meine, dieser ganze Ad-Atin-Planet, der ja total lebt irgendwie. Ne? Also es ist irgendwie so, da wird sich Zeit genommen, da diese Neighborhood zu zeigen und dann ihren Schulweg und die Schule und dann gibt's den Wald da und man sieht so ein bisschen das alltägliche Leben, wie es da so funktioniert. Und klar ist das amerikanische Kleinstadt oder E.T. und so.
Aber, geil, ja, ja.
Aber es ist irgendwie so, also erstens finde ich eigentlich super geil, so dieses tägliche Leben mal zu sehen. Natürlich haben die Kinder Spielzeuge, ne? Also, und natürlich gehen die irgendwie zur Schule. So ganz banale Sachen, die man sonst in Star Wars halt irgendwie gar nicht sieht. Also das finde ich total liebevoll gemacht und schön gemacht und so vom ganzen Worldbuilding, da wird sich Zeit genommen und wirklich ein bisschen gezeigt, wie funktioniert diese Gesellschaft eigentlich. Und dann eben dieses Piratennest, was halt auch irgendwie wieder total groß ausschaut, ne? Wie sie da drauf zufliegen und da sind alle möglichen anderen Schiffe und dann kommen sie da rein und das ist irgendwie einfach groß und belebt und man hat nicht so das Gefühl, es ist so eine kleine Soundstage mit The Volume außenrum, wo halt irgendwie drei Leute in der Mitte stehen oder so. Und wisst ihr, wurde The Volume hier wieder verwendet oder hat man doch irgendwie tatsächliche große Kulissen gebaut? Wisst ihr da was?
Ich habe heute ein Behind the Scenes gesehen. Ich habe mich da im Vorfeld ja echt rausgehalten, was so Hintergrund
angeht.
Aber da habe ich auf jeden Fall einen großen Bluescreen gesehen, beziehungsweise aber mit sehr viel Kulisse. Das war der Port. Das sah schon so aus wie, okay, man kann es eigentlich genauso schon jetzt mit in die Serie bringen.
Ja.
Weil da war recht wenig gemacht. Und sehr viel mit Puppen gearbeitet. Also mit Practical.
Ja,
das sieht man aber auch. Also die Masken, auch hier dieses kleine Mädchen, was da in der ersten Reihe sitzt mit dieser grünen Flauschi-Maske. Oh mein Gott.
Das ist so schön. Meine Frau hat auch cool die ganze Zeit gesagt, oh mein Gott, das musst du basteln, das musst du kaufen.
Ja,
musst du kaufen.
Ich finde es auch so cool.
Ja.
Und auch der Elefant.
Ja, und das ist halt, es ging ja vielen so, dass die von Anfang an bei Acolyte diese Kulissenhaftigkeit hervorgehoben haben. Und es kam ja von Anfang an bei Acolyte immer die Frage, wo ist das ganze Geld hingeflossen, weil das war ja so teuer und so weiter. Und hier ist es eigentlich halt genau das Gegenteil. Eigentlich, dass es also von Anfang an einfach groß wirkt und mit hohem Production Value. Ich fand Acolyte mir jetzt auch gefallen. Ich find's aber halt schön, dass sich die Serie hier, Skeleton Crew, einfach da schon mal nicht so angreifbar macht, so vom Start weg irgendwie. Ja, und schaut einfach gut aus.
Wobei man schon sagen muss, dass die Special Effects, finde ich, bei Acolyte ziemlich geil waren. Also irgendwie so dieses, also das Ganze, diese Lichtschwertkämpfe und so, ist ja jetzt ein komplett anderes Ding. Ich meine, wir wissen zwar jetzt nicht, wo Skeleton Crew hingeht, aber Worldbuilding gebe ich dir vielleicht ein Stück weit recht. Das waren ja auch immer die gleichen Schauplätze, die ja, man hat das ja so relativ gut gesehen, die halt relativ beschränkt waren. Und hier ist es jetzt, dieser ganze Wald alleine ist wahrscheinlich sogar echt, schätze ich mal, weil ich glaube, die haben gab's da nicht irgendwas, dass die, nee, in Kanada? Nee, das war was anderes, glaube ich. Aber auf jeden Fall, ich könnte mir vorstellen, dass sie da auf jeden Fall eine richtige Kulisse hatten. Und ja, aber ich meine, ganz ehrlich, irgendeinen Grund werden die bei Acolyte gehabt haben, wo das Geld reingeflossen ist. Und das war für die ein legitimer Grund. Und so wird es auch anders bei Skeleton Crew sein. Also ich würde die beiden Serien nie vergleichen. Rein vom, also es ist zwar beide Star Wars, aber von Grund auf unterschiedlich.
Also die Cleanheit macht bei Acolyte schon Sinn, dass es halt ein bisschen cleaner aussieht und steril. Also,
ja.
Ne, ihr wisst, was ich meine. Vom zeitlichen Aspekt, weil das ja zu einer anderen Epoche spielt. Deswegen finde ich es auch sehr, sehr sinnhaft, dass Skeleton Crew so aussieht, wie es aussieht. Aber allein schon, dass die ganzen Kinder oder Darsteller jetzt schon schon Episode 1 von den beiden Eigenschaften haben und halt auch eine Agenda haben und man genau weiß, okay, das ist, ne, der hat die Eigenschaften, das ist so, so stehen die zusammen, das ist super schnell erzählt und etabliert. Und das war bei Acolyte ja so, gerne ich die hab, halt nicht der Fall.
Ja.
Das waren halt alleine Blaupausen und man hätte das auch mit drei Personen erzählen können. Und man hat so das Gefühl gehabt, mit jeder Folge versucht, irgendwas zu egalisieren oder wieder richtig zu stellen. Das sieht mir jetzt total homogen aus und das wird sehr schnell in den Raum gestellt, aber auch mit Fakten belegt. Und mit dem, wie du schon sagtest, der Alltag, der gezeigt wird, in 20 Minuten. Ich habe sofort wieder Schule gehasst und dachte dann sofort, nein, bitte, ich mach mir das, ich muss das nicht. Und es zeigt so viel, es ist Show and Tell, aber auch Show Don't Tell, dass man am Ende immer noch so eine große Lust hat zu spekulieren, warum sieht das denn und warum ist das alles da so. Das machen die echt gut.
Aber ich glaube, das hat auch ganz viel einfach damit zu tun, dass es Kinder sind. Weil es ist ja so, dieses Kinder sind von Grund auf ehrlich. Und alleine diese Unterhaltung zwischen den zwei Grüppchen, wenn es darum geht, den Jedi-Tempel auszugraben, das ist ja einfach so, das ist ja so klassisch, so, ich sag jetzt mal, Mittelstufe-Kids oder vielleicht Unterstufe, sagen wir Unterstufe. So dieses, diese Konversation, I ein Mädchen, I ein Junge und...
Oh, das habe ich gestern noch hier da im Gymnasium.
Ja, genau. Und ich glaube, das macht das Ganze halt irgendwie... Also ob jetzt bei den Schauspielern oder also ob das überhaupt wirklich so gespielt ist, in Anführungszeichen, aber klar, bei denen jetzt schon, aber es wäre wahrscheinlich in Wirklichkeit genauso.
Und die hatten alle so sicherlich total viel Spaß beim Drehen. Das sieht man ja auch irgendwo. Mhm. Und ja, das fühlt sich einfach sehr gut an. Und ich denke mal, die Serie wird es auch, glaube ich, sehr leicht haben bei Leuten. Also ich habe jetzt noch nichts Negatives dazu gehört. Und die läuft ja schon seit gestern offiziell. Und da war ja bei Kleid halt schon das ganze Internet komplett voll. Auch wenn man nicht wusste, dass es eine neue Serie gibt, wusste man, irgendwas Schlimmes ist passiert.
Das war schon die Woche davor voll.
Ja, die Erschütterung der Macht war eigentlich überall, ne? Ich gucke in deine Richtung. So, und das ist da jetzt zum Beispiel gar nicht der Fall. Also die sind alle sehr, sehr wohlgesonnen. Das hat nichts damit zu tun, dass jetzt die Holiday Season ist, sondern jeder hat Spaß dran. Und es macht aber auch, wie schon jetzt ganz oft gesagt, von allen super viel richtig. Die große Gefahr ist nur, dass die am Ende keiner guckt, aber alle gut finden. Und dann wird's halt trotzdem eingestellt.
Also wie Solo. Die es gucken, fanden es gut.
Gut, Andor ging ja weiter, aber die guckt irgendwie auch keiner, hört man immer raus.
Andor?
Ich höre von ganz vielen, dass die halt
die
beste ist.
Okay, also die sich als wirklich Star Wars Fans betiteln, die lieben die Serie.
Ja, aber also ich kenne
also ich auch.
Das, was man so hört. Cool.
Ja, also wobei es war ja tatsächlich so, dass also Andor, ich glaube, so im Vergleich sogar weniger Zuschauer als Book of Boba Fett hatte oder so.
Andor hatte die wenigsten, genau.
Ja, und ja, Skeleton Crew, also ich könnte mir schon vorstellen, dass das jetzt so ein Konsensding einfach wird. Also weil ne, Kinder schauen es an und ich glaube, da ist ganz viel drin, was Kinder halt einfach gut finden. Ich glaube, dass die Elterngeneration, die das dann mit ihren Kids anschauen oder die vielleicht tatsächlich noch diese 80er-Jahre-Nostalgie in sich tragen, dass die da auch einfach eine Menge Spaß dabei haben können. Und es ist vielleicht so eine Serie, vielleicht ist das genau die richtige Serie zum richtigen Zeitpunkt, wo man so, man muss sich jetzt nicht auch darüber negativ auslassen die ganze Zeit, sondern vielleicht kann man sich einfach mal zurücklehnen und das mit seinen Kids anschauen oder auch ohne Kids anschauen und einfach irgendwie diese Unschuld genießen. Mal sehen. Also ich
aber einhaken. Man muss sich über keine Serie negativ auslassen. Man kann auch einfach sagen, okay, das taugt mir jetzt nicht so. Das gucke ich mir einfach nicht an.
Ja,
das geht doch bei Star Wars nicht.
Ja.
Aber die Serie macht, glaube ich, auch nichts kaputt. Also das spielt ja jetzt, obwohl es in einem Rahmen ist, der ja nachvollziehbar ist, spielt das jetzt nicht an der Lore. Da wird jetzt nicht gezeigt, dass Vader vielleicht doch ein Mädchen ist, sondern
es
hat nichts kaputt. Ja.
Aber ich glaube, das ist so ein Fall für, wart mal ab, bis das abgedreht ist. Weil es ist ja Neue Republik. Das heißt, es ist ja eine grundlegende Lore da, die auch ein Auslöser, also für dann die Sequels halt quasi relevant ist. Und also ich glaube schon, dass da noch was kommt, eben aufgrund dessen, dass der Planet so special ist, keine Ahnung.
Der Planet ist der Planet von Yoda-Spezies.
Oh Gott.
Ich hoffe nicht.
The Marco, Insta.
Yordle. Yes.
Krass. Ich habe Gänsehaut.
Aber also zum Beispiel, und ich glaube, dass das ist vielleicht auch so ein Grund, so von wegen nichts kaputt machen oder so mit Acolyte, mit den Jedi, ne, wo auch viele gesagt haben, jetzt sind die Jedi so negativ dargestellt und so weiter. Also ich könnte mir vorstellen, dass bei Skeleton Crew einfach überhaupt keine Jedi vorkommen. vielleicht kommen wir da gleich noch drauf, weil ich habe so meine Interpretation jetzt vom Ende von der zweiten Folge. Ich sag's auch hier, also ich glaube, dass sich diese Serie in erster Linie in dieser Piratenwelt stattfinden wird und die Kinder da ihre Adventures erleben werden, um wieder nach Hause zurückzukehren. Ich glaube nicht, dass da Jedi vorkommen. Ich glaube, dass die Kinder damit aufgewachsen sind und denen das ein Begriff ist und die spielen mit diesen Figuren und so. Können wir auch gleich noch drüber reden, wenn wir so ein bisschen über Ad-Attin reden. Weil die Kinder sind so wie wir, ne? Das sind auch Star Wars Fans oder Jedi Fans und so. Und die werden jetzt in so ein Abenteuer gezogen. Und ich glaube aber, dass dieses Abenteuer ohne Jedi stattfinden wird. Und dann.
Du hast es hier auf Jedi spezialisiert und nicht auf Force User. Das ist schon mal.
Ja, ja. Wobei auch da habe ich noch eine. Gut. Lasst uns mal kurz bei den Kindern überhaupt so bei den Charakteren bleiben. Wie findet ihr die Kinder? Wie findet ihr die Charaktere der Serie soweit? Stört euch das, dass das alles Kinder sind? Oder, na gut, ich meine, es ist eine Kinderserie, ne? Also, aber mir ging es zum Beispiel jahrelang so. Oder als ich jünger war und als ich dann so Episode 1, 2, 3 gesehen habe, mich hat's am Anfang wahnsinnig gestört, dass jetzt Anakin irgendwie so ein Kind ist in Episode 1. Und dass dann Boba Fett noch ein Kind ist. Und ich habe echt immer so, für mich gehören Kinder nicht in Star Wars, bla bla bla. So, das war echt so.
Das ist Koro schon so alt.
Das war
ja,
so.
Ja, okay. Ich bin mit den Prequels aufgewachsen. Mhm. Für mich war das, oh mein Gott, der fährt Pottrennen.
Ja, nee, also für mich so, weil, ne, so Originaltrilogie, da gibt's auch keine Kinder und so, und das war für mich so ein erwachsenes Ding, die Erwachsenen, die kloppen sich da ums Universum und so. Und ich meine, das ist lange her. Also seitdem bin ich sehr viel offener geworden, was Kinder angeht, in Star Wars. Und ich find's richtig gut, jetzt, also hier diese Kinder zu haben, die da staunen und ein Abenteuer erleben und so. So viel dazu.
Also für mich musste das eine Gruppe aus Kindern sein, weil wer da jetzt noch irgendwie ein Jugendlicher oder ein Erwachsener dabei gewesen, das hätte einfach nicht gepasst. Also ich meine, das wird ja wahrscheinlich nur irgendwie so ein Stück weit zumindest so kommen, dass da noch ein Erwachsener hinzugefügt wird. Und wir haben ja einen Droiden, mal wieder klassisch, der ja auch, ich sag jetzt mal, eher erwachsen ist. Aber die Grundgruppe, das musste eine Gruppe aus Kindern sein, weil sonst wäre es irgendwie unglaubwürdig gewesen, glaube ich. Also so, wie sie das Raumschiff gefunden haben und so weiter, da hätte kein Erwachsener was zu suchen gehabt. Und es ist auch einfach gut, dass der Papa von dem, wie heißt der?
Wim.
Wim, genau, danke. Dass er halt eben nicht dabei ist. Also das wäre halt so, das wäre unsinnig gewesen, glaube ich.
Ja, also ich finde auch, also wenn sie das so schreiben, wie sie es da geschrieben haben, ich denke, weil das Drehbuch oder die Grundidee schon vorher, bevor man gecastet hat, im besten Fall, dann macht das halt, wie du schon sagst, genauso Sinn, wie es da jetzt etabliert ist. Also die Kinder sind super homogen. Ich nenne einfach Neil jetzt auch mal Kind. Die Spezies ist ja, glaube ich, unbekannt, so wie ich das richtig herausgefunden habe. Aber die passen alle sehr, sehr gut zusammen. Dieses Mädchen-Jungs-Ding ist total gut und nachvollziehbar. Auch, dass der Vater keine Zeit für den Sohn hat. Also das sind ja alles so Dinge, zu denen man relaten kann. Aber wie der Tobi schon sagte, ganz früher hatte ich auch ein Problem, wenn da jetzt gleichaltrige oder jüngere Personen dabei sind im Cast, dachte ich auch so, naja, ich wollte lieber dann den Erwachsenen haben, wo ich drauf kinnfiebern kann, selber so zu sein, anstatt auf jemanden von wegen so, der ist jetzt schon ein Jedi-Jüngling und ich bin jetzt hier gerade im Abi. Voll blöd. So, das war dann irgendwie so eine ganz komische Beziehung zu solchen Sachen. Aber mittlerweile hat bei mir mit 41 Jahren auch so eine Altersmilde eingesetzt. Ich finde das total gut, wie sie es da jetzt machen. Das passt zu der ganzen Thematik, dieser Emblem-Look. Das müssen Kinder sein. Und wenn die auch noch Spaß haben und halt die Erwachsenen, die Doofen so ein bisschen sind und die Kinder selber im Film über das staunen, was da passiert, dann ist das halt ideal. Und deswegen ist es halt echt smart und das passt alles total. Auch, dass da jetzt der Roboter dabei ist, der Droide-Roboter, um Gottes Willen. Der Droide SM-33, lustigerweise, ist euch aufgefallen, wie da, wenn man es ausspricht, SMI? Also wie bei
Hook, ja. Ich musste an SM denken, sorry. Und dann dachte ich, okay,
ja, das Kinderserie. Aber das war eine Kinderserie, genau. Ich bin Sanomaso 33.
Nee, das SM69, oder?
Hey. Oh, okay.
Aber das wäre halt wieder der Gag für die Erwachsenen gewesen, das hat kein Kind verstanden.
Ja. Nee, aber SMI ist schon echt geil.
Das fand ich total süß. Also solche Sachen, wenn die sowas unterbringen, dann bin ich dann echt happy. Das ist ja auch kein Fanservice oder so, das ist einfach nur so, na, habt ihr so gemerkt, so, das ist super süß. Und das ist alles toll.
Was bei mir, also klar, vielleicht ist auch eine gewisse Altersmilde, aber bei mir kommt schon auch so die schauspielerische Leistung immer dazu. Also ich weiß noch, dass mich zum Beispiel diese Young Indiana Jones Serie, die es gab in den 90ern, da hat mich auch dieser kleine Indiana Jones furchtbar genervt, weil das so ein altkluger, überschauspielerter Typ war.
War das nicht Hula Phoenix? Der Bruder von Joaquin?
Nee, ich meine jetzt nicht bei Indie 3 den Einstieg, sondern es gab ja tatsächlich diese ganze Serie, wo es so einen 18-jährigen Indie gab und einen 9-jährigen Indie. The Young Indiana Jones Chronicles oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob
das auch war. War das nicht River Phoenix?
Nee, das war Sean Patrick Flannery, war der Ältere.
Ah, okay.
Und der Jüngere, keine Ahnung. Und ich finde jetzt auch, keine Ahnung, Jake Lloyd, Episode 1, na gut. Ich finde es auch ein bisschen so dieses typisch amerikanische Kinderschauspielertum, so auch leicht overacting und so weiter.
Ja, das stimmt.
Und ich finde, das hat sich aber in den letzten Jahren ziemlich geändert. Also ich finde jetzt ganz viele Beispiele, wo du Kinder in irgendwelchen Serien hast, die ihre Sache einfach unheimlich gut machen. Game of Thrones zum Beispiel. Mhm. Gut, ne, ist auch eine Erwachsenenserie, klar, und so weiter. Aber die Kinder in Game of Thrones finde ich durch die Bank einfach gut irgendwie. Stranger Things auch, ne? Also die vier Kids oder mehr machen auch ihre Sache alle unheimlich gut. Und hier finde ich es jetzt eben auch so. Also bin mir nicht ganz sicher, so bei Fern, die nervt mich so ein bisschen.
Soll sie.
Ich wollte gerade sagen, die ist so der klassische Anführertyp.
Aber so, also Wim zum Beispiel, ich finde, der macht seine Sache ziemlich gut. Der hat auch so Nuancen und so. Und deswegen, genau, also es ist gut gecastet, finde ich, und die machen ihre Sache einfach gut.
Und hier stehen auch ihre Dinge, die sie tun müssen. Also als jetzt zum Beispiel KB, die ja noch nicht so viel zu sagen hat, aber ich glaube, das ist auch nicht ihr Charakter, also im Vordergrund zu stehen, die actet halt so nerdy, wie sie das halt machen soll. Also als sie aber
kommt,
dieses komplett straighte, das macht halt so, wie sie spielen, komplett Sinn. Und Vern heißt das Mädchen, ne? Ja, glaube ich. Die erinnert mich total. Ja. Kennt ihr noch My Girl? Meine erste Liebe? Oder
stimmt, ja.
Die sieht aus und verhält sich wie Vader. Die Tochter von Dan Aykroyd damals. Und
stimmt.
Die hat super Ähnlichkeiten. Dieses Grübchen am Kinn und halt dieses vorlaute, trotzdem wahrscheinlich am Ende auch verletzliche Sassy Gehabe.
Naja.
So einen Jungen zu haben, den man rumkommandiert und so ein bisschen schubst und den man auch einfach anlügt und seine Lügen wahrscheinlich selber glaubt, das ist 80s.
Das ist sie ist halt auch wahrscheinlich die Älteste oder so. Also so kommt sie zumindest rüber, sie ist ja die Größte.
Ja. Genau, und ja, und ich meine, ne, Neil ist einfach ein Star, muss man so sagen.
Über alle Zweifel haben, ja. Ich spreche nicht mit meinem Rüssel.
Nee, und wie gesagt, also auch hier so die Piraten fand ich auch sehr gelungen, weil doch irgendwie bedrohlich und verkommen und so weiter. Und ja, Jude Law, schauen wir mal, wie er sich
entwickelt. Ja, der hatte bis jetzt noch nicht so passiert. Viel zu tun.
Nee.
Aber der Helm von dem ist cool am Anfang.
Ist es denn offiziell, dass Jude Law ist?
Also mein Problem ist, ich habe es hier nochmal auf Englisch geguckt. Ich bin aber bei der zweiten Folge noch nicht ganz durch gewesen. Dann hätte ich den besseren Vergleich gehabt. Aber ich meine, die deutsche Stimme war dieselbe.
Klang halt durch den Helm so ein bisschen verfremdet.
Dramaturgisch
müsste er es eigentlich sein.
Genau. Er ist ja der wie heißt das, der Captain, aber der in die Brick geworfen wurde.
Aber der heißt da wohl Captain Silvo.
Silvo, genau. Und ich glaube, seinen anderen Namen, der vorher ja schon bekannt war, Jodna Narwood, den hat er ja noch nicht erwähnt, ne? Ich heiße Jodna Narwood, hat er jetzt noch nicht gesagt.
Weil er sich den selber noch nicht merken konnte.
Ja. also deswegen, ne? Ich habe es vorhin schon angedeutet, also ich glaube nicht, dass er ein Machtnutzer ist. Ich glaube, dass er da einfach so einen Taschentrick macht in dem Gefängnis, um das Vertrauen der Kinder zu gewinnen. Also vielleicht ist es sogar so. Also er sagt ja sogar noch, also auf Englisch sagt er, glaube ich, Distance is an illusion.
Ja, genau, auf Deutsch hat er es auch.
Genau, und ich glaube, so das Stichwort Illusion, dass er da halt irgendeinen Taschenspielertrick macht oder so. Also wer weiß, vielleicht war er sogar nicht mal im Gefängnis, sondern hat halt auf Import Borgo, dass er da irgendwie, keine Ahnung, zum Kartoffelschälen abgestellt wurde und dann halt da jetzt zufällig das mitbekommen hat, die Kinder von Ed Etten und so. Und jetzt hat er so seine eine Chance gewittert, da sich wieder gut zu stellen mit den Piraten und hat sich da quasi ins Gefängnis eingeschleust, um ihr Vertrauen zu gewinnen, macht jetzt diesen Taschenspielertrick da mit dem Schlüssel und folgt ihnen in der Hoffnung, diesen Schatzplaneten da zu finden. Das wäre jetzt so meine Interpretation. Also deswegen, ich glaube nicht, dass er ein Machtnutzer ist.
Ich dachte auch, ja, also ich gebe dir recht. Also ich habe natürlich jetzt auch doof geguckt, weil die Anne so geguckt hat. Deswegen dachte ich einfach mit, weil ich kenne sie noch nicht so gut. Ich muss mich auf ihre Seite stellen. Aber da ich mich ja auch auf deine Seite stellen möchte, Mr. Host, nein, ich gebe euch natürlich beiden recht, salomonisch ich bin. Ich denke aber schon, dass es auch ein Trickster ist. Also der wird irgendwie da irgendwas fingiert haben, wie auch immer. Das wüsste ich halt nicht. Ich weiß auch nicht, warum erst jetzt mit dem Schlüssel die Aktion bringt. Wenn er Machtnutzer sei, dann hätte er das ja schon viel früher machen können. Oder wenn er überhaupt so wichtig ist. Ich glaube, der will den Kindern einfach nur
Aber wenn er wirklich da gefangen ist, vertrauen. Er kommt da ja nicht mal eben einfach weg.
Mit dem Schlüssel schon. Und den kann er ja ganz leicht.
Ja, dann kommt er aus der Fabrik raus, richtig. Aber dann kommt er nicht unbedingt weg.
Ja, mit
und das ist ja kein Planet, er ist ja nicht auf einem Planet, wo er sich irgendwo verstecken kann, er ist ja auf einem fliegenden Singapur der Piraten, so ungefähr.
Tortuga.
Ja, also der
mit Tortuga, Tortuga, danke, das habe
ich gut. Er wird mitbekommen haben, aus welchen Planeten die ja kommen, dieser mystische Planet, den ja keiner für wahr hält oder für real. So, und da will er hin, weil er was weiß. Und die Frage ist nur, was weiß er, ich hoffe, dahin spekulieren wir gleich ein bisschen. Aber das ist ja sein einziges To-Go. Also deren Vertrauen irgendwie erschleichen. Und das kannst du ja bei den Kindern, die so sehr auf Jedi stehen, wie Wim auf jeden Fall, ganz gleich mit Taschenspielertricks à la Jedi.
Und, aber woher will er das wissen?
Mit Jedi-Macht. Er ist ein Jedi. Tobi, er ist
ein Jedi. Nein, darauf bin ich gar nicht hinaus. Also ich glaube auch tatsächlich, dass er kein Jedi ist. Das Problem ist, ich habe mich gerade auf IMDb selber gespoilert.
Ach du Scheiße.
Also nicht selber gespoilert, aber also der Captain ist nirgendwo, also da ist diese ganze Liste vom Cast und da ist nirgendwo der Captain dabei. Also ich gehe davon aus, dass er der Captain war. Und ich weiß nicht, ich will es euch gar nicht sagen, weil ich mag das ja selber gar nicht, wenn ich sowas sehe.
Nee, dann sag's lieber nicht. Dann sag's lieber nicht. Ich möchte es auch nicht. Den
Anfangsbuchstaben. Also ich glaube schon, dass er zumindest ein Machtnutzer ist. Also ich glaube nicht, dass er einer der. Das war zuerst der Gedanke von mir, mein Mann, dass er halt Anakin überlebt hat. Auf Coruscant, weil es zeitlich auch wieder passen würde mit seinem Alter, glaube ich. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube eher, dass er halt ein Machtnutzer ist, so wie der kleine Junge von The Last Jedi am Ende.
Oh, mein Lieblings-Jedi, ja, der ist so cool. Mit dem Besen, der Broom,
der genau, Broomstick-Boy. Genau, der Besen, genau, danke, du weißt ihn nicht mal. Genau, also eher sowas halt. Also eher so ein, okay, ich kann halt so ein paar Tricks, aber ich habe halt nie gelernt, damit so richtig umzugehen, außer eben diese paar Tricks. Und das ist ja trotzdem irgendwo ein Trickster und kein Jedi. Also, aber ich glaube schon, genau, und ich glaube halt schon, dass er eben genug Tricks auf Lager hat, für die Kids genug zu beeinflussen. Vielleicht jetzt nicht hier zu beeinflussen, aber zumindest so dieses Visuelle halt.
Tobi sieht aus, als wenn er gerade auch auf ihm
liegt. Ja!
Ich hab gerade nachgeschaut, wie dieser eine Charakter in Obi-Wan Kenobi heißt. Hadja heißt er. Ja. Von Kumail Nanjiani gespielt, der auch so tut, als wäre er Jedi und dann irgendwie mit einer Schnur da die Fenster zuzieht und so weiter. Ich glaube, dass Jude Law eher so einer ist. Also ich sehe in ihm tatsächlich so eine Art Jack Sparrow. So eine Figur, die so irgendwie sympathisch ist, aber auch Dreck am Stecken hat, so, also so ein sympathischer Gauner irgendwie. Vielleicht auch einfach, weil ich aber davon ausgehe, dass der unter dieser Captain Silver Maske da steckt. Vielleicht kommt daher diese Jack Sparrow-Assoziation jetzt auch.
Aber den Jack Sparrow gibt's schon im Star Wars-Universum und der ist unangefochten.
Hondo?
Ja. Der ist nämlich genauso.
Die Machtdurchstrom strömt da sowieso jeden erstmal Pesel.
Ich hoffe immer noch, er kommt vor.
Hondo, ja, also. Ja. Schauen wir mal.
Die Masken hätten sie da. Das wäre jetzt nicht mehr so.
Ja, wichtig, zeitlich ja. gesehen wäre es eigentlich auch passend.
Ja, wenn ein gealterter.
Ja, also Hondo existiert ja weiter zu den Sequels auf Batuu. Er ist ja im Galaxy's Edge. Er hat den Shop in Galaxy's Edge.
Stimmt.
Welcome to Onagas Transport Solutions.
Er ist jetzt Einzelhändler.
Genau. Und macht mit Chewie tatsächlich krumme Dinger. Also deswegen steht der Millennium Falcon auch im Galaxy's Edge. Also die Story dahinter ist tatsächlich sehr cool übrigens, falls jemand das Buch noch nicht gelesen hat. The Galaxy's Edge ist richtig cool. Ich könnte mir halt schon irgendwie, und ich hoffe es halt, dass Hondo irgendwann im Live-Action vorkommt, weil ich liebe den. Und es wäre halt hier die perfekte Serie. Ich habe schon gehofft im Mandalorian, als da die Piraten aufgetaucht sind und so. Ja. Aber hier wäre es doch perfekter.
Es wäre natürlich jetzt auch prädestiniert, dass sie jetzt mal in Live-Action nach Batuu auch überhaupt kommen.
Oh ja.
Na, also, dass das einer ihrer Hyperspace-Jumps ist.
Und sie sind ja, richtig, sie sind ja im Outer Rim irgendwo am ADW. Auf gut Deutsch. Genau, stimmt.
Mal sehen, mal sehen. Da schlagen so zwei Seelen in meiner Brust, ne? Also, nee, Quatsch, zwei Herzen in meiner Brust. Zwei Seelen schlagen, zwei Seelen kloppen sich. Ja. Zum einen, ne, sowas, ja, was du jetzt sagst, Hondo wäre schon mal ganz geil. Batuu irgendwie, ja, ne, trotz aller Kommerzialisierung und Disneyland und was weiß ich, aber irgendwie wäre es schon ganz geil, das auch mal in Live-Action zu sehen. Und auf der anderen Seite würde ich mir für diese Serie auch wünschen, dass die so klein und unschuldig und in sich geschlossen bleibt, wie sie jetzt gerade wirkt. Ne, so, also dass es eben nicht so dieses Cameo und Fanservice und überhaupt, ne, sondern dass das einfach so ein kleines in sich geschlossenes Abenteuer bleibt. Und da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, was ich eigentlich will.
So isoliert soll die Serie bleiben, wie Ad-Atin an sich ist.
Tja.
Und insofern, das bei diesen tollen Tänzern aus dem Christmas Special.
Ja.
Da hast du dein Cameo.
Ja, genau. Nee.
Zu viel Fanservice wäre das ja jetzt mit Hondo auch nicht oder mit Batuu. Das sind ja auch
Sachen, nee.
Also ich kenne viele, die halt gar nicht kennen und die trotzdem sich Star-Wars-Fans nennen oder schimpfen oder whatever. Also wenn du es nicht übertreibst, dann ist es ja ganz gut. Und wenn sie jetzt dann nicht auch irgendwie sagen, oh, some more Palpatine survived oder so, dann hätte ich da schon ein Problem mit. Aber so ist es, glaube ich, noch alles im Rahmen.
Was ich immer sage bei den Serien, und das hat mir tatsächlich den Mandalorian ein ganz bisschen kaputt gemacht, keine Skywalker. Und das ist halt so, es ist halt einfach schön, und deswegen fand ich halt auch Acolyte auch super, bis halt auf diese eine Präsenz, die aber auch trotzdem wieder gut gemacht war. Aber zum Beispiel bei Acolyte, ich finde, Luke hätte nicht sein müssen. Also ich finde, er hätte nicht vorkommen müssen. Es war einfach für die Story, hat es nichts gebracht.
Du meinst
gebracht,
jetzt Mando?
Für Mando,
Entschuldigung. Mando, ja.
Er hat es für die Story nichts gebracht, dass Baby Yoda die Wahl hatte, möchtest du ein Jedi werden oder möchtest du ein Mando werden? Warum überhaupt die Wahl? Und dann, ja, geh mal mit Luke. Und dann kommt er aber wieder. Und dann ist so, warum war der jetzt überhaupt da? Damit man das hochhypt, weil... Ich meine, das war schon cool gemacht und das war dann so ein, oh mein Gott, die Szene ist so cool. So wie Vader halt und nur halt mit Luke. Aber er war so ein bisschen sinnlos. Und deswegen hoffe ich jedes Mal bei einer Serie, die kommt, dass kein Skywalker vorkommt. Das klingt jetzt so doof, oder?
Ja, aber es ist schade, aber du hast total recht, weil man sich damit auch unnötig Erbe kaputt macht. Und weil man auch einfach mal irgendwann was Neues erzählen sollte. Es gibt so viele Möglichkeiten, Charaktere neu zu erschaffen oder vielleicht auch, also ich meine, Wim könnte ihn da einfach erwähnen, dann ist er dabei oder auf seinem komischen Desk sehen und sagen, boah, es gab mal einen Jedi, der größte Jedi aller Zeiten war Luke Skywalker. So, und dann wäre es ja schön. Und streiten die vielleicht, wie der größere Jedi wäre und dann sagt ihr mal vielleicht sogar Revan und dann gibt's dann, das ist ein kleiner Fanservice, den man vielleicht einfach so auftischt, ohne dass man damit jetzt unnötig dafür in die Trickkisten greifen muss, die sich irgendwann, wenn man so ein bisschen Zeit dazwischen hat, blöd anfühlen, wie jetzt Luke's Cameo in Mando oder Book of Boba. Ja, klar, war das geil. Das war so ein krasser Moment, als der plötzlich da ankam.
Ja, genau.
Und Star Wars Fans of the World Unite, ich glaube, jeder hatte da Gänsehaut bis zum geht nicht mehr. So, aber das war Quatsch, man musste das nicht machen. Dennoch war es schön.
Also ich bin auch gespannt. Bisher finde ich so bei Skeleton Crew, also genau, ich halte fest an meinem, auch egal wie du dich jetzt gespoilert hast, ich halte trotzdem dran fest, dass da keine Jedi vorkommen. Und so bisher, so diese ganzen Referenzen und Cameos oder so, also ich finde es bisher sehr subtil alles, ne?
Sehr dezent, ja.
Also dieses Holiday-Special, dass die da dieses Hologramm anschauen. Dann haben wir halt den Teak, dieses Alien aus Kampf um Endor, der da dieses Shuttle fliegt zum Port Borgo. Also zumindest die gleiche Alien-Rasse.
Okay, der war auch so cool, so aufgedreht.
Ja.
Voll auf Monster Energy.
Der hat mich erinnert an den, wie heißt er, den diese Affen da.
Ach, diese.
Wo Hondo zwei Stück hat und
Lizard Monkeys.
Ja, genau. An den hat er mich, also nur halt in.
An Delicious Crump.
Ja,
genau, Delicious Crump.
Diese Totenkopfäffchen, also eine Mischung aus den beiden. Hm. Und hat immer Zapata, Zapata gesagt, so heißt meine Nachbarin.
Ja. Nee, aber ne, das sind halt so Sachen, die. Das ist irgendwie ziemlich subtil oder dann als sie Ad Atten erwähnen bei SM-33 und er dann irgendwie so Atollon nennt von Rebels und Aldani von Andor, ne? Also es ist irgendwie so, ich finde es schön gemacht irgendwie so, ne? Wenn du es hörst, dann hörst du es, ne? Und
ja.
Das ist organisch, ja.
Genau, und also ist es nicht so, als gäbe es überhaupt keine Referenzen, überhaupt keine Easter Eggs und so, sondern also ich habe sogar das Gefühl, dass da ziemlich viel sogar drin steckt. Und
oh wow.
Ja. Und ich glaube, dass man da wirklich, also man kann das so aus erwachsener Easter Egg Hunting Sicht kann man da sicher etliches finden. Ich meine, auch der ganze Einstieg, ne, ist ja Episode 4 nochmal erzählt. Also, ne, es reimt sich.
Oder Rogue.
Und
ich musste direkt an die Tente 5 vordenken.
Genau.
Ja, und ich sogar auch der Einstieg von den beiden bei Ahsoka, also von Baylan und von Shin, die sind ja auch ähnlich durch die Menge gedroppt. Jetzt war natürlich das Andocken des Raumschiffs anders, aber wie die durch die Korridore schlachten, sah ja auch so ähnlich aus. Auch das Ranziehen mit der Macht. Also das ist mittlerweile schon, wir müssen aufpassen, dass wir das nicht zu sehr benutzen, weil das
also,
der Vader-Moment.
Ja. Wie ging es euch überhaupt mit diesem Einstieg? Also ich meine, es ist ja so ein klassisches, so schaut mal her, wir referenzieren jetzt gerade bekannte Dinge, wir machen ein, ne, it's all poetry, it rhymes und so. Ist das gut gemacht gewesen? Warum haben sie das gemacht? Oder nervt's euch? Wie steht ihr zu diesem Einstieg?
Also, der erste Moment war, das ist ganz schön brutal für Kinder. Vor allem, ich hab's halt jetzt nochmal auf Englisch geguckt und dachte so, okay, direkt erstmal wird da so eine Frau getroffen, die dann wegfliegt von diesen Spitzen, die da, von diesem Tunnel, der da,
ja, das war ein Kommentar auf das Female Empowerment.
Ja. Und da dachte ich echt so, okay, das fängt ganz schön brutal an für eine Kinderserie. Dann so, ja, okay, gut, das sind Piraten, das wird am Anfang erklärt, ne, so alles schön und gut, es werden ein paar Leute abgemetzelt, das muss sein, Flut der Karibik ist auch ab 6. Dann fand ich es ein bisschen random, dieses, okay, da liegt jetzt ein Credit und that's about it. Ich habe nochmal nachgelesen, was diese Heavy Freighter transportieren, das ist tatsächlich wohl Güter, also wohl, also Essen und so weiter. Ja, es war ein bisschen random, aber ich glaube, es ist total wurscht eigentlich, weil es ging einfach nur darum zu zeigen, dass der Captain gemeutert wurde. Also, dass der Grund gezeigt wurde, warum, also ich gehe nach wie vor aus, dass der Maskenträger, der, wie heißt er, Davut?
George.
Also, genau. Der Jude Law ist und das ist einfach diesen Grund da gegeben hat, warum der jetzt ausgerechnet in der Brig sitzt. Und es sollte aber auch zeigen, dass er jemand ist, der jetzt nicht von Anfang an eben einen, ich nenne es jetzt mal einen Bettler oder was auch immer oder sowas wie der, wie heißt der, der Codeknacker in Episode 8 ist, sondern halt, dass er halt jemand ist, der was zu sagen hatte und der clever ist. Weil sonst wärst du nicht in so einer Piratencrew an der Stelle des Captains gewesen. Also, ich glaube, das ist halt schon so ein bisschen, also das soll einfach seinen Charakter schon irgendwie so ein bisschen darstellen.
Ein bisschen ist ja auch laissez-faire, also dieses, also als dann gemeutert wird und ihr dann einfach sagt, oh, dann wird wohl jetzt hier wohl gemeutert.
Ja.
So, also das ist ja jetzt noch nicht komplett Star-Lord-Modus, aber es ist auf jeden Fall schon so ein bisschen, ich kann mir das auch mit Jude Law halt sehr gut vorstellen. Wir haben es ja jetzt eh schon revealed, dass er das ja sein muss wohl. Aber ja, das macht Sinn. Und wie du schon sagtest, der Einstieg war schon ein bisschen brutal. Aber es sind Piraten. Ich finde es gut, dass sie die auch mal mit Ecken und Kannen gezeigt haben und es noch nicht so weichgespült. Ja. Das ist, glaube ich, auch wenn sie dann anfangen, reimen und spiegeln zu vielen anderen anfängen, fühlt sich das immer wieder so ein bisschen an wie Heimkommen, so als jemand, der zuschaut, ne? Das ist wie so ein Hausmannsgericht von der Mutter, wo ich jetzt aber in einer anderen Familie esse, was aber das gleiche ist, aber mit anderen Geschmackszutaten, wisst ihr? oder wie so ein Keks mit einer neuen Geschmacksrichtung, so ein Jaffa-Cake, den kennt man mit Orange, jetzt gibt's den mit Kirsch. Ich kenne ihn grundsätzlich, aber schmeckt mir gerade, weil ich weiß, was auf mich zukommt. Und das ist halt, für mich fühlt sich das immer wie zu Hause an. Ähnlich bei Stranger Things, auch wenn so viel Zeit jetzt vergangen ist und man mittlerweile ja auch schon 8 Jahre älter ist als früher. Ich mache das an, auch meine Frau bestätigt das, das ist bei ihr Gott sei Dank genauso. Man fühlt sich sofort wie in so einem Sessel und man fühlt sich sofort wohl, weil man sofort related. Und das ist bei Star Wars, wenn sie die richtigen Anfänger machen, sehr versöhnlich, ne? Dass sie sich so ganz kurz in den Arm nehmen und sagen, so, setz dich hin, wir wissen, was du gut findest und wir geben dir das jetzt. Aber wir ändern es ein bisschen ab, sodass wir die Fehler aus anderen Folgen oder anderen Shows nicht nochmal machen. Das fühlte sich da auf jeden
Fall. Oder sie anders noch.
Oder wir machen es einfach noch viel schlimmer.
Ich war mir auch gar nicht so sicher, was ich jetzt davon halten soll am Anfang, weil sowas läuft natürlich immer schnell Gefahr, einfach nichts anderes als ein Zitat zu sein und läuft dann schnell Gefahr in Richtung, keine Ahnung, Ideenlosigkeit, Nostalgie-Baiting und so weiter zu gehen. Also sprich, ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass Episode 7 Force Awakens irgendwie so sich ein bisschen mehr wegbewegt von A New Hope.
Das war meine größte Kritik an Episode 7.
Ja, und es hätte ja nicht sein müssen, dass da schon wieder hier so eine Art Todesstern da ist und so weiter und so fort. Ist das dann einfach dieses, ne, George Lucas, it's all poetry? Oder ist es einfach so, wir gehen jetzt mal auf Nummer sicher, weil das hat schon mal funktioniert und Nostalgie und überhaupt, also machen wir es jetzt einfach nochmal so. Und das ist, finde ich, so die Kehrseite oder die Gefahr. Und deswegen bin ich grundsätzlich immer ein bisschen skeptisch, wenn man dann schon wieder irgendwie was so, okay, das ist ein Zitat des Einstiegs von Episode 4. Es sind sogar einige Wortfetzen oder Formulierungen sehr ähnlich wie das, was Leia zu Vader sagt, und so weiter. This is a diplomatic vessel und so weiter. Trotzdem irgendwie, also trotz dieser Bedenken, die ich bei sowas eigentlich immer schnell habe, fand ich es hier jetzt irgendwie, es hat für mich gepasst in diesen ganzen Grundtenor der Serie, der halt so ein bisschen klar mit dieser 80er-Jahre-Nostalgie spielt. Und das ist schon teilweise sehr meta, wie du gesagt hast, Marco. Und insofern finde ich, passt das in gewisser Weise. Ich habe einen ganz interessanten Artikel gelesen, ich glaube auf /Film, wo es noch hieß, dass der große Unterschied hier zu A New Hope ja ist, dass in A New Hope noch so eine, da hast du die weißen Stormtrooper, die so skelettartig ausschauen von den Masken. Du hast den dunkel maskierten Bösewicht und dann hast du die guten Rebellen und das ist so ganz klar gut gegen böse. Und dass es hier halt so alles in so Brauntönen ist und dass eigentlich die Piraten von den Händlern, die angegriffen werden, kaum zu unterscheiden sind so von ihrer Kleidung und so. Und dass das irgendwie darauf hindeutet, dass jetzt in dieser Galaxis im Moment, dass es eben nicht mehr so eindeutig Gut und Böse gibt oder in dieser Serie. Weiß ich nicht. Also fand ich irgendwie eine ganz nette Interpretation.
Sind es Händler? Weil, also ich war jetzt eigentlich relativ sicher, dass es halt Menschen aus der Neuen Republik sind, die irgendeinen Planeten versorgen sollen oder so. Also halt einfach normale Arbeiter, also die kein Gut und Böse per se kennen.
Ihr meint auf dem Port, ne?
Nee.
In dem Schiff, was angegriffen wird am Anfang.
Die nicht überleben.
Also, sag mal, Händler, also ich meine im Sinne, das sind also wie wenn du in unserer Welt ein Containerschiff hast, die halt Container von A nach B fahren. So, genau.
Ja. Auf einer möglichen Handelsroute. Also Leute, also, rechtschaffende Händler.
Ja. Aber unter dem Schutze der der Neuen Republik, und das ist ja tendenziell eher die Guten. Also, oder falsch gesagt, die Piraten sind tendenziell eher die Bösen. Das ist, glaube ich, die bessere Herangehensweise, ja.
Was gibt's sonst noch?
Wollte ich gerade fragen. Ich würde irgendwas fragen, wie das sehen, aber jetzt habe ich sie vergessen.
Also, wir müssen da jetzt noch mal ein bisschen auf Adatin, glaube ich, so kommen, ne? Also, was.
Gerade wollte ich.
Genau. Jetzt, das war der Übergang, nämlich.
Ja, aber alle drei wollten wir da jetzt drüber reden.
Weil du gerade gesagt hast, dieses 80er-Jahre-Ding, ne? So, ja, okay, das, I get it. Wie gesagt, amerikanische Kleinvorstadt, wie auch immer. Aber glaubt ihr, das bleibt in der Serie so grundlegend oder?
Nee, da ist also auf dem Planeten.
Ist das jetzt nur eben diese halbe Stunde Anfang gewesen?
Ja.
Um das Friede, Freude, Eierkuchen zu sehen und dann geht's.
Genug etabliert, da ist alles erzählt worden. Du hast einen Bus gesehen, du hast diesen merkwürdigen Schienentransport gesehen, wo alles drauf läuft. Und ich glaube, jetzt das nächste, was da kommt, ist Abenteuer auf anderen Planeten. Ja. Ab und zu sieht man vielleicht noch den Vater und Farah. Jetzt gleich kommt es halt zum Planeten. Lass mal darüber reden. Was ist so euer Eindruck? Was verbirgt da irgendwas? Ist das vielleicht der eigentliche Schatz, der Planet an sich? Ist da vielleicht kein Nidhi-Tempel, sondern was viel Älteres, was ähnlich ist wie Nidhi-Tempel? Oder ist das Schiff das Schatz, wo Koordinaten drin sind für irgendetwas? Kommen die überhaupt nochmal nach Al-Atin? Da spielt, glaube ich, Neymar gerade. Al-Atin, kommen die sowieso nochmal irgendwann da hin oder geht die Reise weiter? Weil der Papa, dem ist sein Sohn ja auch nicht so ganz wichtig, hat der Papa irgendwas zu tun mit eventuell dem Imperium? Aber das sind so die Fragen, weil der hat doch was zu verbergen.
Der Papa?
Ja, doch, der Papa, der hat ganz dubiose Arbeit auf jeden Fall.
Nein, der Papa ist doch der gute Gefolgsmann.
Ja, aber für was Böses.
Warum?
Da muss doch ein Haken hinter sein, also.
Nein, ich glaube, der ist so low-ranked, dass er, das ist der richtige Arbeiter, der keine Ahnung hat. Also ich glaube eher,
ein Blue-Collar-Guy.
Die Unteroffiziere, wie heißt die?
Understudy, wie hieß die?
Understudy oder, die in der Schule aufgetaucht ist. Die Mutter
Undersecretary.
Die weiß was.
Die weiß auf jeden Fall was.
Man hat es doch direkt am Haus gesehen, weil das Haus ist doch direkt viel schicker wie das, wo der
Beverly wohnt. Hills. Ja.
Genau. Ja, genau. Genau, es ist Beverly Hills zu, gibt's, keine Ahnung, Venice Beach oder so.
Und denen geht's richtig schlecht an Venice Beach. Okay. Ja, aber ich glaube schon, dass da irgendwas ist. Also mit der Mutter auf jeden Fall. Auch dieses Mantra, was die da in der Schule so von sich geben, ne, dass das müsst ihr wiederholen. Ich hab's nur einmal gesehen bislang, sorry. Aber dieses, wir sorgen für das Wohl der Republik. Das sieht ja sowieso. Genau. Gar nicht für sich.
Jeder hat seinen Platz in der Republik und jeder hat den Job, den ihm als was 9-Jähriger, 8-Jähriger zugeteilt wird.
Che Guevara ist unser Republikant. Aber das ist doch gar nicht in der offiziellen, also die selber sind doch gar nicht in der großen Timeline. Die denken doch, das ist noch was ganz anderes. Die sind doch so abgekapselt. Für die gibt's das doch gar nicht, was aktuell passiert ist, oder?
Na, also ich glaube schon, dass sie Teil der Neuen Republik sind.
Aber die sagen ja nur Republik. Und die
von der alten Republik. Ganz am Anfang dem Screen,
aber das wissen die ja nicht.
Da steht die Neue Republik.
Auf Ad-Atin haben die alte Credits doch wohl. Und die scheinen für mich komplett abgeschottet zu sein von dem, was sonst so passiert. Die kennen doch keine Sterne, die kennen doch gar nichts. Die haben doch dann auch halt diese Art Vorhang um diese Barriere um den Planeten.
Ja,
die kennen die Sterne nicht. Die haben nur so große Augen, als sie das erste Mal die Sterne
sehen. Es gibt keine Raumschiffe eigentlich, ne? Oder Raumschiffe sind verboten oder irgendwas.
Die sagen Sternenschiff, also auch der Begriff, der wunderschön ist.
In Englisch sagen sie Space Starship?
Müssen wir direkt nochmal nachschauen.
Space Shuttle. Ja, doch.
Also das Starship Trooper dann. Aber halt dieser Vorhang, die werden ja wirklich die werden ja isoliert von allem. Ob die das jetzt freiwillig machen, ist die Frage. Ob die heranwachsen, das gar nicht wissen. Das ist ja die Frage. Deswegen dieses Mysterium um den Planeten. Um was zu verstecken, wollen die es verstecken, will das wer anders? Das weiß auf alle Fälle die Mutter. Und ich würde sagen, der Papa, der arbeitet an irgendwas Wissenschaftlichem, das muss doch drin vorkommen.
Ich habe eine Theorie, aber der Tobi
wollte. Er hat doch eine Brille, das muss ein Wissenschaftler sein.
Ja. Stimmt, wann sieht man schon mal Brillen in Star Wars?
Tobi, was wolltest du sagen?
Also ich wollte sagen, ich habe so das Gefühl, dass das so ein bisschen wie The Village ist. Ne? Also dass dieser M. Night Shyamalan Film, wo ja auch so eine Gruppe von Älteren, ich glaube, den Film kann man jetzt 20 Jahre später schon spoilern, also wo eine Gruppe von Dorfältesten irgendwie dem Rest der Gesellschaft irgendwie was vorgaukelt, ne, so.
Ja.
Und so ähnlich würde ich es jetzt mal interpretieren, ne, dass es also tatsächlich irgendwie so einen Ältestenrat gibt auf diesem Planeten, die irgendwie entschieden haben, wir ziehen hier so eine Art Truman-Show ab.
Das wollte ich jetzt halt sagen, danke.
Genau. Also wir gaukeln hier unsere Perfect Society mit, ne, wir haben unsere Career Days und so weiter und wir verlassen alle diesen Planeten nicht, es darf aber auch keiner zu uns kommen und wir leben so abgeschieden von allem und dass da irgendwie so eine Art Ältestenrat dahinter steckt, um dieses Schauspiel so aufrechtzuerhalten.
Warum?
Aber warum, genau, und glaube, so, das ist jetzt die große Frage. Aber
ich glaube, der älteste Rat, also ich nenne ihn jetzt einfach mal so, das werden schon wahrscheinlich die Ranghöchsten auf diesem Planeten sein, aber ich glaube, grundlegend ist dieser Planet ein Experiment von der Neuen Republik. Das war so meine...
Das kann
so, das war, also es hat mich halt eben genau auch an die Truman Show erinnert, aber der ganze Planet ist die Truman Show. Quasi. Bis halt auf ein paar Ausgewählte, um es halt aufrechtzuerhalten.
Oder die sind halt tatsächlich seit Hunderten von Jahren isoliert.
So, ja.
Also daher dann diese, ne, dass die diese Old Republic Credits noch verwenden, weil auf dem Planeten.
Aber sind Old Republic Credits?
Sagen sie das nicht auf Port Borgo?
Das haben die gesagt, ja. Deswegen
genau, ist Old Republic and in Mint Condition oder irgendwie sowas.
Ja.
Stimmt.
Also deswegen könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass dass die quasi das Ganze, den Fall der Republik und das Imperium haben die alles gar nicht mitbekommen. Also zumindest die größere Gesellschaft nicht, weil die da halt isoliert waren und irgendwie heile Welt spielen mit ihren Old Republic Credits.
Aber welche Figuren hat Wim? Also der spielt ja mit irgendwelchen Dingen. Also sind das jetzt eventuell Sachen oder auf seinem Sketch Teil, wo er die ganzen Sachen dann mal sieht, kann man das ersehen, ob das Sachen sind, die wirklich in einer super alten Republik passiert sind? Weil das sah für mich eher so ein bisschen neuer aus.
Die Republik vor dem Imperium. Oder?
Ja. Also ich habe.
Das Schiff ist ja mega alt, offensichtlich. Das ist ja so bewachsen. Das musste da hunderte Jahre schon liegen.
Ja.
Ja, gut, aber das Schiff ist ja jetzt nicht zwingend ein. Also, das hat ja jetzt nicht zwingend was mit dem Planeten zu tun. Also. Achso, du meinst, dass der Planet quasi neu gebaut wurde, noch bevor das. Nee, der Planet wurde nach dem Crash des Schiffs neu gebaut. Also neu gebaut, in Anführungszeichen. Also das alles, was auf diesem Planeten existiert, die Häuser und so weiter, das sieht ja alles relativ modern aus. Neu, also genau. Hätte ich jetzt gesagt.
Mit den Jedi noch ganz kurz. Ich glaube, ich habe heute so einem halben Auge einen Instagram-Post gesehen von Star Wars Explained. Ich glaube, da haben die tatsächlich komplett übersetzt, was auf diesen Screens zu sehen ist. Also ich weiß nicht, ob das Aurabash war, aber...
Ja, das ist Aurabash.
Okay.
Das kann man sogar lesen, stimmt.
Genau, und da, also das könnte man auf Instagram nachher nachschauen. Da steht drauf, was da zu sehen ist. Und wie gesagt, ich habe nur mit einem halben Auge hingeschaut. Das sind, glaube ich, irgendwelche Jedi-Abenteuer. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie Luke Skywalker oder so erwähnt wird.
Nee, ja.
Und deswegen, also ja, vielleicht ist tatsächlich so, ne, dass die quasi so auf irgendwie so irgendwann zum Zeit noch zu Zeiten der alten Republik einfach sich abgekapselt haben und seitdem in dieser Bubble leben, noch die Credits von damals haben. Deswegen kennen die Jedi alle noch, ne? So in der weiten Galaxis sind ja die Jedi innerhalb von 10 Jahren schon in Vergessenheit geraten. Oder hier Rey, ne? Wenn sie Han Solo begegnet, weiß auch Luke Skywalker ist nur noch eine Legende und Solo sagt dann, es ist alles wahr. Und hier sind die Jedi ja offensichtlich den Kindern voll einen Begriff und so und die Stories werden erzählt und so weiter. Vielleicht, weil die eben auf diesen Old Republic-Stand irgendwie stehen geblieben sind. Und deswegen, sie sind ja offensichtlich auch in auf keinen Sternkarten zu finden, ne? Dass hier da der Smee, dann ne, Atollon und Aldani und so und Atten, das sagt ihm ja überhaupt nichts.
Nee, die sind halt mega isoliert, das ist ein Geheimnis. Irgendwer hat es mir erzählt, das Schiff ist da abgestürzt und eventuell hat es da was gesucht oder es ist wirklich crashlandet und hat da gut was entdeckt und deswegen sind sie vielleicht verborgen. Also das ist so, also entweder war da immer irgendwas oder die bauen halt irgendetwas oder die sind wichtig als Rohstofflieferant, was ich aber langweilig fände. Also ich...
Glaube ich auch nicht.
Oder da ist halt, und das, also es gibt ja Chekhovs Gun. So, und wenn halt immer irgendwas gesagt wird, muss das ja irgendwann eine Rolle spielen. Und wenn Wim die ganze Zeit immer sagt, das ist doch auf jeden Fall ein Jedi-Tempel. Jedi-Tempel, Jedi-Tempel, Jedi-Tempel. Aber es ist ja kein Jedi-Tempel, es ist ja ein Raumschiff. Aber trotzdem wieder sicher. Also das wäre schön, wenn das auch am Ende reimt, dass da halt kein Jedi-Tempel ist, sondern vielleicht irgendwo Zepho oder was ähnliches. Und so hat man auch dann vielleicht eine Brücke gebaut für was wichtig sein könnte. Ich muss kurz atmen. Was jemand auch mal groß wie ein Star Wars Kind, genau. Das könnte ja auch zum Beispiel sein, dass es halt nicht der Tempel ist, sondern was viel älteres, ein Relikt, was von allen gesucht wird, aber halt auch nicht gefunden wird, weil es einfach sehr verborgen liegt. Vielleicht.
Die Zepho, ja, stimmt.
Also ich finde es, also ne, es reimt sich ja immer alles und warum nicht mal so, dass es halt dann noch viel größer ist und dass man halt nicht sagt, oh, du hackst komplett falsch, aber viel richtiger als du glaubst.
Der erste Sith Tempel.
Ja.
Der von der Real Old Republic.
Das sind die OGs.
Ja. Also, ich weiß nicht, ich
vielleicht betrachte das so ein bisschen. Ich überlege nur gerade, am Schluss stellt sich noch raus, dass das irgendwie damit zusammenhängt, was Baylan Skoll und Shin Hati da auf, oder Baylan Skoll da auf, Pandora fällt mir jetzt noch ein. Wie heißt jetzt der Planet noch in?
Peridia.
Oh ja. Genau. Danke. Sucht. Am Schluss gibt's da noch irgendeine Verbindung. Mortis.
Weil das ist ja Rebels, genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja der Mortis-Arc von Clone Wars und dann Rebels halt eben, die Mortis-Götter. Und ich glaube nicht, dass sie da Ahsoka reingrätschen würden mit in Anführungszeichen so einer Serie.
Mhm. Aber spielt ja, also es gab ja damals, also weil es ja auch eine Filoni-Serie ist, von irgendwo das Statement, dass es auch trotzdem in dieses Mandoverse reinspielt.
Also,
mit den Piraten ja sowieso, das ist ja schon mal deckungsgleich. Das ist die Timeline und das soll wohl irgendwo auch ein bisschen kollidieren. Nicht nur von der zeitlichen Ebene, sondern
ja, kann ja im Film da passieren.
Ja, mal sehen.
Weiß man, ob das potenziell, sowas ist, erfährt man ja immer erst, nachdem die Serie abgeschlossen ist, ne? Eine zweite Staffel gibt.
Achso. Also bisher habe ich noch überhaupt nichts davon gehört. Ich meine, ich
will auch erstmal nichts davon hören, das wird dir alles abgesagt.
Also wie gesagt, ne, ich könnte mir schon vorstellen, dass das jetzt doch so ein Sleeper-Hit irgendwie wird. Und dann werden sie sich natürlich offen halten, hier noch eine zweite Staffel zu machen und so weiter. Trotzdem hoffe ich jetzt irgendwie, dass das schon eine separate Geschichte bleibt. Also ich brauche jetzt nicht, dass da Boba Fett und Mando auf einmal noch auftauchen.
Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Ach, Nee. Ja. Wie gesagt, Hondo wäre super, aber alle anderen.
Ja, oder umgekehrt, soll ja noch diesen Filoni-Film geben, wo so die ganzen Fäden dann zusammengeführt werden.
Ist ja der Mando-Film. The Mandalorian and the Child, oder wie heißt der?
Ich dachte, das wäre jetzt noch zusätzlich.
Das ist der erste, der kommt nächstes Jahr. Mhm. Aber es gibt dann halt diesen großen Endgame-Clash,
genau,
wo die Thematik in Mando drin vorkommt.
Das ist aber der nächstes Jahr, das haben die alles gekürzt, meine ich.
Also ich glaube, dass dieser Mando und Grogu jetzt noch so aus der Konkurrenz dazu kam.
Das sollte eigentlich ursprünglich die nächste Staffel sein von Mando. Mhm. Und das wird jetzt runtergekürzt auf den Film, weil die gemerkt haben, Moment mal, so ganz toll werden die Serien jetzt mal auch nicht mehr, weil die verwässern, weil da spielen ja jetzt auch Mando keine große Rolle mehr, sondern halt Gott sei Dank auch dann halt die anderen Charaktere, aber time will tell halt, ne? Hm. Hauptsache kein Mando-Film.
Aber worauf ich raus wollte, ne? Sollte es tatsächlich noch so einen Filoni-Film geben, wo Ahsoka und Mando und was weiß ich zusammengeführt werden, dann sollen bitte nicht jetzt diese vier Kids da auch noch auftauchen.
Nein.
Aber, also das, ich fänd schön, wenn Skeleton Crew so eine in sich geschlossene Sache bleibt.
Ja, ich auch. Hm. Das kann auch ruhig eine Staffel sein, die danach abgeschlossen ist.
Hm. Ich kann mir echt so gut vorstellen, dass es halt diesen einen Schatz, der so ominös wichtig ist, entweder ist das wirklich nichts, außer ein ideeller Schatz oder eine Ideologie, oder ist es wirklich etwas, was total wichtig wird und das wird so groß, dass es halt dann eine große Rolle spielt in den nächsten Filmen. Dann unabhängig vielleicht von den Kindern, aber dass das, was man da birgt oder was da gebaut wird oder irgendwie einen großen Impact auf das hat, was folgen könnte.
Naja, ich meine, das ist ja genau diese Zeitlinie, wo halt ziemlich viel dazwischen ist, ne? Also zwischen OG und Sequels, da ist ja einiges auch noch, was an die Sequels anschließt, was quasi offen ist.
Ja.
Und ich denke schon, dass die ja irgendwo ein Stück weit, sonst hätten die die Timeline nicht da gewählt. Ich glaube schon, dass die ein Stück weit da rein spielen. Also jetzt nicht unbedingt von, okay, hier sind jetzt die Pläne für die Starkiller Base, sondern
die will auch keiner mehr.
Ey, das war cool, dass Starkiller Base Illum ist, ja, also. Das war schon cool.
Ich habe hier auch generell nichts dagegen, aber gut, es macht natürlich Sinn, dass die Serie so aussieht und auch in so einem Schema spielt, auch optisch, weil das gerade halt immer noch modern ist, also immer noch. Aber das wird irgendwas Wichtiges schon mindestens teasen müssen, weil die machen so eine Serie nicht einfach just for fun für so viel Geld und so viel Aufwand, dass sie so ein schöner One-Shot ist. Also irgendwas Großes muss da noch rauskommen oder entsprießen, was wichtig für den Gesamtkontext ist. Weil sonst können sie es auch animieren und sagen, komm, wir machen jetzt hier Star Wars Adventures Teil sonst was.
Das ist auch schön, ja. Wobei ich mir da gar nicht so sicher bin.
Nee, also da wäre ich mir auch nicht so sicher.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Pitch einfach war so, hey, Stranger Things ist erfolgreich. 80er-Jahre-Nostalgie funktioniert. Ne? Hier Cobra Kai und so weiter und so fort. Lasst uns das doch auch mal versuchen. Lasst uns doch mal vier Kinder nehmen, aller Stranger Things, die ein Star Wars Abenteuer erleben. Und lasst uns das doch so machen, als wären diese Kinder wir. Ne, so Kinder, die auf der Erde leben. Und die in ein Star Wars Adventure eingezogen werden. Genau. Und so ähnlich ist es ja irgendwie. Und vielleicht war das einfach so der Pitch. Ja. Und vielleicht war es einfach so zu sagen, so, hey, vielleicht ist das die große Geldmaschine, Gelddruckmaschine, weil Stranger Things läuft und Kinder und also let's try. Also vielleicht ist es einfach auch nur das, dass da tatsächlich jetzt gar nicht irgendwie was dahinter steckt, was für das große Universum jetzt eine Rolle spielt.
Ich fände es ja sogar gut. Ich fände es ja sehr gut und es wäre dann schon fragwürdig, weil dann kann man die Zeit und das Geld und die ganzen Ressourcen ja auch dann halt in anständige Mando-Staffeln reinpacken, was etabliert ist und was man kennt, die ja auch laufen und dann halt so ein Versuch machen, da wo die jetzt eh schon sehr in der Kritik stehen, also Disney generell, dann die Star Wars Welt ja auch von Leuten halt immer wieder angefochten wird und dann halt so ein Versuch, der, wenn der komplett in die Binsen geht, wie groß ist denn dann der Aufschrei? Also mit Sachen, die jeder auf wieder Bock hat, wie auf Boba oder auf Kenobi, die sind schlecht produziert und bringen gar nichts voran außer Hate und dann was komplett Neues zu bringen, und versuchen gut zu machen und das dann auch, na das wäre zu viel Shitstorm.
Wobei jetzt natürlich Skeleton Crew ja auch noch ein Element aus dieser legendären D23-Ankündigung ist von, was war es, 20, 18, als sie diese 16 Filme und Serien ja. und so angeht. Da war ja, Acolyte schon dabei, da war Andor dabei, da war Lando dabei, da war Rangers of the New Republic, aber eben auch Skeleton Crew. Also so diese gepitcht oder angekündigt war das ja schon vor ganz, ganz langer Zeit,
aber da kam ja der Streik und Corona dazu. Also ich glaube, das ist ja schon relativ lang, glaube ich, auch abgedreht gewesen jetzt. Und durch den Streik ging das nicht voran. Ja.
Nee, aber ich meinte jetzt auch im Sinne von, dass jetzt so Überlegungen, dass jetzt Acolyte irgendwie so einen Shitstorm ja, ausgelöst hat, dass das zu dem Zeitpunkt schon gar keine Rolle mehr gespielt hat für diese Serie, weil die halt schon lange entwickelt und gepitcht und ausgedacht war. Ja.
Du meinst, das und dasselbe ist wahrscheinlich auch mit Skeleton Crew, aber von dem her kannst du wahrscheinlich sogar recht haben, dass es irgendwie was doch noch was Großes am Ende ist. Also was zumindest vielleicht jetzt nicht zwingend relevant wird für weitere Filme, aber was zumindest diese Serie als komplett andere Serie in die Main Story, also in die, ich sag jetzt mal Skywalker-Saga reinpackt.
Ich weil jetzt so.
Ja.
Nee, ich habe dich gerade schon mal unterbrochen, da hast du mir oder so gegeben. Ich befehle dir das Wort.
Okay, weil jetzt so wie sie ist die ja, könnte die ja immer spielen. Die könnte ja genau. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt X spielen. Ja. Mhm. Gerade wenn man sagt, okay, das ist ein komplett abgeschotteter Planet. Und das war er vielleicht auch schon während dem Imperium. Das könnte ja auch während des Imperiums spielen. Also deswegen, also es muss ja nicht unbedingt was mit der Saga zu tun haben, aber klar, mit dem Hintergrund, dass das alles zusammen gepitcht wurde, kann das schon sehr gut sein, dass es dann zumindest nur so einen kleinen Dive in die Saga selber trotzdem reinmacht am Ende. Und wenn es nur die Auflösung zum Planeten ist, oder wie du halt gerade gesagt hast, halt irgendwie, vielleicht kein Tempel, aber halt irgendwie sowas, irgendwas Wichtiges.
Ja, ich fand das zum Beispiel sehr gut bei Andor, als dann gezeigt wird, was die da eigentlich im Knast bauen. Als dann im Abspann gezeigt wird, okay, die bauen da gerade den Todesstern. Dass sowas irgendwie kommt halt, ne? Also jetzt natürlich in einer anderen Ebene,
ich
aber
das dann merkt,
okay. Okay. Ja.
Doch, ich war bei Andor hier auch bei dir, oder?
Und ich glaube schon, ja.
War das nicht sogar die Folge, wo man das gesehen hat, wo die das bauen und wo wir
das kann gut sein, haben, der Kreis schließt sich. Ja.
Und ich habe gesagt, zwei Möglichkeiten. Entweder ein Flügel vom TIE Fighter oder irgendein Teil vom Todesstern. Ha.
So, da müssen wir jetzt gleich nochmal.
Ich hab's so gefeiert, oh mein Gott.
Müssen wir
nochmal
reinhören. Aber ja.
Ja,
wahrscheinlich war es so.
Aber du kannst es jetzt hier reinschneiden.
Ja, nee, zu viel Arbeit.
Scheiße, tut mir leid. Aber dass sowas ähnliches kommt, ne, dass die halt, ich weiß jetzt nicht, wie man es halt da jetzt unterbringt, aber ich muss mir ja über die Drehbücher auch keine Gedanken machen, dass da so ein Schwing kommt. Oder was denkt ihr, was da für ein Schatz sein könnte?
Also vielleicht ist es tatsächlich einfach, weil den Piraten ist das ja alles ein Begriff. Ne? Also die Piraten, die Legende, der mysteriöse Planet und so weiter. Also wenn wir uns jetzt schon in dieser Welt bewegen, in die wir gerade sind, ne, und die Serie, jetzt haben wir einen Droiden, der heißt Smee, Captain Silvo wie Long John Silver. Ja, und wir haben, wir haben lauter so wirklich Piratengeschichte, die Schatzinsel und so weiter. Und vielleicht bleibt's auch in dieser Welt, dass das tatsächlich ein Planet ist, auf dem irgendwelche legendären Piraten mal irgendeinen Schatz vergraben haben. Einen legendären, riesengroßen Schatz, keine Ahnung. Und das ist halt die Schatzinsel, ne? The Treasure Planet, ja. Wo alle irgendwie hinwollen oder auch vielleicht gar nicht mehr glauben, dass es den tatsächlich gibt und so. Und jetzt gibt's aber Hinweise, ne? Es gibt ihn tatsächlich. Und vielleicht war es ja tatsächlich so, dass vielleicht sogar diese Crew von dem Raumschiff, was sie da entdecken, die da den Schatz hingebracht haben oder so, wer weiß. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir in dieser Piratenwelt bleiben. Das ist halt wie Goonies auch, ne? Da finden sie dann das legendäre Schiff in einer unterirdischen Höhle und den Schatz und so weiter. Also dass es sowas letztendlich ist. Also tatsächlich ein Piratenschatz einfach. Mal sehen.
Aber das, also ein Piratenschatz, das wäre im Star Wars-Universum ein bisschen boring irgendwie.
Underwhelming, ein bisschen.
Genau.
Also ich finde, genau. Also aber andererseits finde ich das total süß, wenn es nur so wäre, ne?
Ja. Aber, nee, aber das müsste halt schon echt irgendein, also kein Goldschatz, kein Creditschatz. Das müsste was anderes sein.
Ja, aber wer verbirgt denn einfach einen ganzen Planeten mit so einer Barriere? Das muss da irgendwas richtig Krasses sein. Irgendwas,
ja,
so
eben.
Stimmt, und die haben jetzt mit dem Piratenschatz natürlich nichts zu tun, ne? Diese Dorfältesten da.
Das ist
da.
Halt einfach nur eine Art auch wieder. Sehr, sehr intensiver, sehr aufwendiger MacGuffin mit den Piraten, was dazu führt. Aber halt das eigentliche Mysterium auf dem Planeten, das ist ja was anderes.
Ich glaube auch.
Ja. Das ist Politikum, weil alles läuft auf Schienen. Die zeigen, wie man denn, also deutlicher als auf Schienen kann man den Alltag ja gar nicht abbilden. Ne, du läufst hier lang, dann gehst du zur Schule und Abkürzungen sind halt auch alles nicht so ganz gerne gesehen, da passieren die auch auf Abkürzungen da immer.
Es ist ja auch Restricted Area, ne? Diese zwei Droiden, die da und, den Vater
und
catchen.
Und da sind Droiden unterwegs, die das kontrollieren.
Genau.
Und die sehen dann auch, das sind nämlich auch, das gehört zu den Szenen, die so ein bisschen unheimlicher sind, als sie durch den Wald patrouillieren, diese Safety Droids. Mhm. So ganz cool.
Die sind generell alle super creepy. Das hat mich voll an iRobot erinnert.
Ja, das ist eerie. So, und da muss auf jeden Fall irgendwas mit diesem Planeten gut oder schlecht sein. Mhm. Oder da wird was gebaut. Also irgendwas muss da auf jeden Fall.
Ja. Mensch.
Das muss echt sein, ja.
Jetzt bin ich
das erfahren wir dann
noch gehypter als vorher. Ja.
Die Kanonen, ich weiß, was das ist. Die Kanonen von der Sith-Flotte. Sorry. Aus Rise of Skywalker.
Oder der Teppich vom Imperator.
Der Teppich.
Was? Der Teppich vom Imperator.
Ja, ja, genau.
At Atten ist Exegol.
Oh ja, genau.
Boah! Exegol.
Boah, das macht auch Sinn, weil warum sollte auf Exegol, wo so das macht voll Sinn, wo ultra wenig, also eigentlich gar nichts ist, plötzlich eine Flotte entstehen, wo ja gar keine Materialien vorhanden sind.
Und das ist ein Upside Down. Das ist auch der Stranger Things.
Ja, ja, genau. Das ist
Upside Down von Atten.
Dark Side of the Moon und Bright Side.
Ja. So, ne? Und dann irgendwann kommt dieser komische Kasten da raus.
Mhm.
Und alle werden es dann platt gemacht oder sind halt in der Flotte drin und ja.
Und die Ältesten des Planetes sind dann dieser Sith Corps vom Palpatine, die dahin.
Genau, genau.
Ja. Ja, weil Schule da anfängt.
Ja.
Ja. Okay, jetzt.
Also so stelle ich mir bei Pitches vor, ganz ehrlich. Also das, warum nicht?
Ja. Mensch, ja. Oh,
aber habt ihr noch Erwartungen? Habt ihr denn Erwartungen noch? Also außer so Feste oder sind wir durch?
Ich glaube schon, dass ich erwarte, dass der klassische Verlauf jetzt erstmal sein wird, dass der Jude Law Hauptcharaktertyp die Kids verarschen will. Und natürlich dann aber so dieser Klassiker kommt, wir sind in Hollywood, wir sind bei einer Kindergeschichte, dass er doch irgendwie so ein, es sind doch nur Kinder, ne, so, auch wenn er der Pirat ist, aber es sind doch nur Kinder. So wie Hondo halt. Also Hondo ist ja genauso. Hondo ist ja
so
Hondo
Herz liebt aus ja Gold.
Genau, Hondo liebt ja Ezra, aber natürlich kann man ihn trotzdem so ein bisschen zweckentfremden. Aber er mag ihn ja. Weißt du, so dieses, ja, also dass er halt nicht so komplett böse ist. Glaube ich jetzt nicht, tatsächlich. Also, und ich freue mich total darauf. Also ich hoffe, der Droide kommt wieder, der wird wiederkommen. Ich bin mir ziemlich sicher, die lassen ihn nicht auf dem Planeten zurück. Mhm. Oder auf der Raumstation zurück. Und ich bin so gespannt, ob der weiterhin das Mädel als Captain, die Fern als Captain ansieht oder das ist so ein geiler Move gewesen, finde ich.
Ja, ja, das stimmt. Also das ist halt dieser coole Character-Arc von ihr.
Ja.
Dieses Vorlaute und ich kann irgendwie dann doch alle verarschen.
Aber clever.
Man kennt ja,
genau.
Ja, total clever, total clever.
Ja.
Also was ich mir erhoffe, dass sich die Serie so genau diese Tonalität beibehält, die sie jetzt gerade hat. So dieses subtile Andeutungen zu Rebels oder Kampf um Endor oder Holiday Special. Also, dass das so, dass man sich wirklich drüber freut, wenn man es sieht, aber es funktioniert auch, wenn man es nicht sieht. Gleichzeitig, dass die Welt einfach so schön weird ist und groß ist und gut aussieht. Und tatsächlich so dieses, also für mich ist Star Wars, ich habe es, glaube ich, im Podcast auch schon oft gesagt, so dieses kindliche Staunen angesichts dieses großen, strangen Universums. Und ich finde, die Serie bisher trifft sie das irgendwie ziemlich gut. Und ich hoffe, dass sie sich das beibehält. Und das ist eigentlich fast meine einzige Hoffnung, was jetzt angeht mit Piratenschatz und so weiter, da das lasse ich alles mal auf mich zukommen. Aber ich hoffe, dass es sich so ein bisschen auch diese Unschuld und oder Leichtigkeit beibehält, die jetzt gerade so in den ersten zwei Folgen etabliert wurde.
Gehe ich komplett mit. Also ich finde, aber ich würde es auch gerne gucken, wenn es jetzt nicht Star Wars wäre. Weil das für mich halt echt dieses wunderschöne, aber nicht abgenutzte nostalgischen Faktor mit sich bringt, den ich halt einfach cool finde. Also ich liebe das immer, wenn ein Film oder eine Serie oder irgendwas halt so aussieht und solche Sachen erzählt. Das wirkt und triggert mich immer mega positiv. Und wenn man es halt böse meint, kann man das der Serie auch mega vorwerfen. Ne? Da kannst du sagen, die Mixräder sind die Speeder. Die und die, das kennt man auch alles, das ist ein Aufguss. Aber es ist ja kein Plagiat. Es ist auf eine eigene Art und Weise halt adaptiert ins Star Wars-Universum. Das passt. Und ich würde es halt echt auch gut finden, wenn es nicht Star Wars wäre und den größten Ritterschlag bekam es von meiner Frau. Die sagte gestern, nachdem wir die beiden Episoden geguckt haben, ich würde das jetzt sofort durchgucken. Und wenn das jetzt irgendwie möglich wäre, ich würde es jetzt einfach weitergucken. Und das ist eigentlich, und sie ist jetzt nicht diehard Star Wars-Fan, immer was Gutes, wenn sie das sehr neutral so sagt.
Ja, meine ist vor Ende der ersten Folge eingeschlafen.
Okay. Das ist mir bei What If, nicht What If, wie heißt das, Jedi, bei diesem Jedi Chronicles, nicht Chronicles. Tales of the Jedi.
Tales.
Das ist mir was passiert. Tales of the Jedi. Oder Tales of the Empire, glaube ich. Anyway, auf jeden Fall, also ich kann mich eigentlich ein Stück weit anschließen, wobei ich persönlich zum Beispiel dieses 80s Nostalgische gar nicht so brauche. Und ich glaube auch nicht, dass wir das in den nächsten Folgen bekommen werden. Vielleicht werden wir mal kurz so ein Flashback, oder also nicht Flashback, aber so einen Sprung haben zum Planeten selber, weil ich glaube schon, dass die das zeigen werden, wie die da jetzt rangehen, wie die Kids suchen. Weil, also ich glaube zum Beispiel, dass der Vater komplett unwissend ist und dass der dann so einen Wink hinter die Kulissen bekommt, weil er nicht damit zufrieden ist, wie die jetzt daran gehen, also wie die seinen Sohn finden wollen. Also ich so dieses typische, so der Elternteil ist, oh, das ist mein Sohn und ihr müsst doch alles tun und kriegt dann halt so ein bisschen mit, was eigentlich abgeht. Also ich glaube schon, dass da vom Planeten selber schon noch was kommt, aber halt nicht aus Kids Sicht. Also da dann tatsächlich aus Erwachsenensicht. Und ja, also das Einzige, was ich jetzt noch gar nicht weiß, wie die diese Geschichte um diese Piraten auf der, in dem Port, wie heißt es,
Borgo.
Borgo, genau. Wie die Geschichte um die Piraten weiterspinnen, weil das kommt ja so ein bisschen rüber, als wären die so diese Main-Bösewichte sozusagen. Und dass der vermeintliche Captain ihnen jetzt hilft, da rauszukommen und so weiter und natürlich dann auch selber dadurch da rauskommt und direkt quasi ein Schiff und eine Crew hat, die Skeleton-Crew und das halt aber die Piraten, die natürlich dann verfolgen werden, ist klar. Also das ist ja irgendwie, es wird ja irgendwie so dieses klassische Piratending sein oder Peter Pan oder whatever. Also diese Story, die so eigentlich ultra vorhersehbar ist. Ich glaube, dass das Spannende an dieser Serie wird nachher wirklich die Auflösung mit dem Planeten.
Ja.
Also ich glaube, darauf führt's hin. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so dieses eigentlich, was ja schon immer mal da war, diese Kids-Story und sie finden jemand, der sie beschützt und uns vermeintlich nach Hause bringt, wie Kevin alleine New York und so.
Er ist die Taubenfrau.
Ja, genau. Er ist die Taubenfrau. Ja, wobei die Taubenfrau ist ja wirklich gut. Aber und die Piraten sind halt hier die, wie heißen die zwei Gangster?
Marv, die feuchten Banditen.
Genau.
Die klebrigen Banditen. Euer später.
Ja. Marv und wie heißt der andere?
Stan, oh Mann, ich, ja. Es ist, wirkt so, als wenn ich wirklich nur Fernsehen gucke. aber ist auch so.
Ja. Es läuft immer an Weihnachten, immer. Mein Papa schaltet es immer irgendwann an. Mittendrin. Ja. Genau. Aber ja, also ich glaube schon, dass es halt erstmal diese vorhersehbare Story sein wird. Und da freue ich mich tatsächlich ein Stück weit drauf, weil ich finde generell Star Wars Stories relativ selten ultra vorhersehbar. Also ich meine, der Ausgang ist dann schon irgendwie so. Ich meine, bei den Prequels war der Ausgang bekannt und bei Rogue One war der Ausgang bekannt. Auch bei Andor ist der Ausgang bekannt. Bei Andor und bei The Mandalorian ja auch irgendwie. So ein Stück weit zumindest gut. Man weiß jetzt nicht, ob sie sterben oder nicht, aber es, man weiß, wo es hinführt zumindest. Und ich glaube, das ist halt einfach bei der Serie einfach noch nicht so. Das finde ich halt schön. Man weiß zwar, okay, es ist vorhersehbar, aber es kommt am Ende kommt noch so ein Drop. Oder ich hoffe zumindest, es kommt noch so ein Drop. Genau. Und sonst lasse ich mich jetzt nur berieseln. Also die nächsten Wochen wird so ein.
Ich frage mich ja immer, wo etablierte Charaktere hingehen, wenn die dann plötzlich keine Rolle mehr spielt. Ne? Bei Ahsoka ist es ja klar, hier dieser Zeitaspekt von ihr, der World Between Worlds, aber Grogu, der wird ja auch nicht sterben. Vielleicht ist halt Ad-Atin hinterher ein Platz, wo er halt hingebracht wird, um da weiterzuleben in Isolation, geschützt von allem.
Exegol.
Du meinst Exegol.
Also, vielleicht ist der Luke's Tempel.
Tja, ja, wir werden's. Wie viele Folgen gibt's? 8 Folgen.
Acht Folgen, ja.
Oh, sind es wieder nur 8 Folgen? Das ist ein großes Manko, das sage ich jetzt schon. Sie sind schon wieder zu kurz.
Ja, richtig.
Ich mag das nicht. Ich mag das, wenn ich so 45 Minuten, 50 Minuten Folgen habe und nicht so 30 Minuten. Die erste war ja, glaube ich, irgendwie 45 Minuten. Aber die zweite war schon wieder sehr kurz.
Ja, super lang abspannen. Also als jetzt die zweite Folge zu Ende war, dachte ich auch so, wo ist denn jetzt die Zeit hin? Das waren ja, glaube ich, netto nur 20 Minuten oder 21. Das geht gar nicht.
Ja.
Ich fand übrigens diesen Raumhafen visuell so schön gestaltet.
Mhm. Ja.
Ach, das war so cool, mit so viel Liebe zum Detail. Also ich weiß jetzt nicht, ob das alles CGI ist oder was auch immer. Aber ich glaube, ein Teil davon sind schon Kulissen, aber alleine diese Stände, die man so von oben sieht, und das hat mich total an Outlaws erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt. Ich bin auch noch nicht durch oder so, aber das hat mich direkt irgendwie so daran erinnert, dass du halt so eine, oder es muss nicht Outlaws sein, halt einfach so eine Stadt hast oder einen quasi so wie, du hast eine Kantina und du hast dann aber zu dieser Kantina noch das Außenrum. Mhm. Also so, ich habe mir halt so vorgestellt, dass diese Tänzerin da an so einer Kantina steht, wo halt dann auch, keine Ahnung, was für Machenschaften gemacht werden und alles so außenrum hast du halt so diese Buden, wo man essen kann und keine Ahnung, ich fand das so cool.
Ja, das dünstet also alles und du meinst, bei Open-World-Spielen wärst halt so, du gehst jetzt dann nochmal ganz kurz eine Runde und guckst, was da so passiert.
Genau.
Und das sprich, das ist total der Fall in diesem Borgo. Das war ja nicht der Fall bei Boba und auch nicht bei Acolyte leider.
Genau,
und bei Kenobi auch nicht, da war halt dann die Kulisse, die muss jetzt hier stehen und dann ist es so. Und da macht halt alles, also alles könnte jetzt eine Geschichte erzählen. Und da wäre ich gerne mal ganz kurz mit den NPCs quatschen und wahrscheinlich auch nach 3 Minuten sterben. aber ich hatte 3 ganz geile Minuten und das erzählt alles sehr, sehr viel Geschichte. Und das ist der große, gute Unterschied zu den anderen Shows.
Ich muss sagen, wir haben ja vor 2 Folgen so unsere Top 5 Zutaten für Star Wars uns gegenseitig vorgestellt. Und da hatte ich so ein paar Sachen drin, unter anderem so Planeten als Charaktere und Sehnsucht und dann noch 3 andere. Und bei diesem Planeten als Charaktere, das ist für mich schon gegeben. Also von wegen Worldbuilding, ne, dass du irgendwie, man nimmt sich Zeit, Planeten vorzustellen, denen eine eigene Persönlichkeit zu geben, denen irgendwie eine zu zeigen, wie die funktionieren und so. Und das finde ich, machen sie unheimlich gut. Was so diese Sehnsucht angeht, das ist dieses kindliche Staunen, was ich auch jetzt schon öfters beschrieben habe, dass du da irgendwie dieses Universum anschaust und da unbedingt auch sein willst oder da leben willst und so. Und so ging es mir jetzt eigentlich da so, dass ich mir denke, so Mensch, Port Borgo, ja, da möchte ich auch mal hin und so. Und also ich habe gerade so tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass so meine Fünfer-Checkliste, dass die Sachen da eigentlich alle auftauchen. Mal sehen.
Was war denn eine Fünfer-Checkliste? Das weiß ich tatsächlich nicht.
Das müssen wir schauen, ob ich es zusammenkriege. Also es war diese Sehnsucht und Fernweh. Mhm. Es waren Planeten als Charaktere. Es war Tell, Don't Show. Also nicht dieses berühmte Show, Don't Tell, sondern dass so ganz viel Worldbuilding auch betrieben wird, so wie in Star Wars hier. Mhm. Han Solo ist dem Kopfgeldjäger auf Ort Mantell begegnet, dass du immer so ein bisschen über das Gezeigte hinaus deutest irgendwie.
Der Kessel Run in 14 Parsecs, was auch immer 14 Parsecs.
Genau. Und dann war es so große Maßstäbe, also dass so Sachen riesig groß sind, also zum Beispiel der Anfang von Episode 4, ne, dieser riesenhafte Sternzerstörer, der Todesstern, ne, wo der Falke so winzig klein ist, als er da reingezogen wird. Oder auch in Episode 7, als Rey mit ihrem Speeder vor diesen riesenhaften abgestürzten Sternzerstörern fährt. Also diese Art von Maßstäbe, das ist jetzt in der Serie vielleicht noch nicht so gegeben.
Auch wobei der Raumhafen,
ja,
also das war
schon
ja
so ein bisschen,
Raumhafen,
ja.
War ja wirklich,
ja.
Also das hat mich ja total an hier den Hafen von Fluch der Karibik 3 erinnert, wo sie mit den ganzen, also der aus diesen ganzen kaputten Schiffen besteht. Und der ist schon, also riesig, weil da waren ja einfach ultra viele Schiffe angelegt.
Ja.
Aber die Scale muss ja jetzt größer werden. Die sind ja in ihrer Isolation im Kleinen und das wird ja jetzt immer größer.
Also genau, vielleicht wird es jetzt, genau, dann wäre das nämlich auch ein Check. Und das fünfte, war ich so auf Kontroverse aus, habe ich gesagt, die Absenz der Jedi. vielleicht bestehe ich auch deswegen so drauf, dass ich glaube, dass keine Jedi vorkommen. Also was ich damit meine, ich finde, die Jedi gehören natürlich schon essentiell zu Star Wars dazu, aber ich finde es so geil eigentlich in der Originaltrilogie, dass Luke immer eher davon träumt, Jedi zu sein. Es ist aber nicht so, dass er jetzt 5000 Jedi da um sich rum hat und so. Ähnlich wie Wim halt davon träumt, Jedi zu sein. Und insofern, ja, also meine Checkliste ist eigentlich schon ganz, ganz gut. Also alle, die uns jetzt zuhören, hört euch mal Folge 113 an. Da kriegt ihr unsere Checklisten.
Also ich finde auch ganz viel Creature gehören dazu. Und das zeigen die ja wirklich. Dieser Space Shock ist ja da und diese ganzen auf diesem Schwarzmarkt-Bazar. Es hat echt nur ein Gizmo gefehlt. Und ich hoffe, dass jemand auch mal Marguerite damit spielen. E.T. ist ja schon mittlerweile etabliert, aber sowas.
Ja. Ich finde ganz viele Creatures auch übrigens super toll. Also es freut mich. Also alleine wie dieses kleine grüne Mädchen, was da in der ersten Reihe sitzt, wo der kleine Elefant rein verschossen ist. Ich fand's so süß.
Es ist, also man muss schon auch sagen, also im Grunde ist es ja fast von allen Serien, die wir jetzt so auf Disney Plus gesehen haben, diejenige mit den meisten Aliens, oder?
Sogar seit der Cantina, würde ich sagen. Also wie heißt nochmal dieser Casino-Planet in Episode?
Canto Bight.
Canto Bight, ja.
Das und Cantina und ansonsten war der Alien-Counter nie so hoch. Vielleicht in der
Wobei Mandalorian haben sie schon einige reingepackt. Also gerade die Piraten und so.
Da waren ja allein in der Piraten-Crew sind so viele. Dann
auf Navarro.
Das ist krass. Da sind doch einige, aber die kann ich schon gar nicht. Und oder sind so adaptiert, dass ich die halt nicht kenne. So.
Also ich meine, das war ja immer so eins der großen Dinge, was auch so an Mando so, also ne, wenn es was zu kritisieren gab, dann war ein so ein Punkt, den man öfters gehört hat, ne, dass das so menschenzentrisch ist, also dass man wenig Aliens sieht. Gehört dann natürlich auch ein bisschen zum Konzept dazu bei Andor. Aber insofern fand ich das auch hier...
Bei Andor,
genau, also deswegen fand ich das aber hier halt jetzt auch einfach auch wieder mega schön und so, ne, dass man jetzt einfach mal so die ganze Weirdness vom Star Wars Universum irgendwie so gezeigt bekommt.
Und Brutus ist richtig cool. Das war die erste Figur, die ich
jetzt in der
Line hatte, genau.
Oder?
Wie heißt denn hier die Rasse? Wie heißt diese Wolfsrasse? Die
Schistavanian oder so ähnlich?
Schistavanian, ja genau. Sowas. Ja. Und der sieht auch richtig cool aus. Der hat auch eine coole passende Stimme, zwar sich nicht wie im Englischen klingt, aber Den finde ich auch super. Hm. Der könnte auch bei Masters of the Universe mitspielen.
Ja, stimmt.
Wobei das nicht mein Franchise ist, aber
Stinkor.
Der ist super. Den finde ich super. Genau. Ah, den habe ich auch noch im Keller. Also da habe ich auch großen Spaß dran, wenn das nicht zu Idiotenpiraten werden. Aber ich habe die Gefahr.
Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Also ich glaube, das ist halt durch diese ersten 5 Minuten eigentlich ganz gut rübergekommen. Ja. Und auch jetzt, dass er der Obermacker von dem Port Borgo ist.
Dass die aufs Meer schießen, also ja klar, sicher.
Ja, also ich glaube schon, dass die jetzt schon ernstzunehmende Piraten sind.
Hm.
Check, okay.
Können wir ein Wort noch über die Musik sagen?
Ja.
Die Musik war irgendwie total cool. Also ich bin ja riesen Filmmusik-Fan. Und es kam so zwischendurch, ich muss es mir aber dafür nochmal in Ruhe angucken, habe ich das Feeling gehabt, dass bekannte Themen aus Star Wars so ein bisschen umgemoddet wurden. Und ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, kann das sein, dass der Komponist derselbe ist wie der von Mandalorian?
Nee, soweit ich weiß, ist es der Sohn.
Music by
Jackie, ne? Ist der Sohn
genau.
Vom Rogue One Komponisten, oder?
Chino.
Ja.
Genau, Rogue One, nicht Mandalorian, genau.
Mhm. Ich glaube, sein Sohn.
Sorry.
Nee, aber auch zum Beispiel, als hier Jude Law auftaucht, ja, hört man ja so Anklänge ans Force-Theme irgendwie, glaube ich. Ne?
Force-Theme, ja, das ist...
Genau.
Auch wenn es ja natürlich nur ein Taschenspielertrick ist.
Ja. Aber es sind halt schon so die bekannten Themes so ein bisschen mit reingewuschelt, aber nicht so, dass sie so offensichtlich sind.
Also ich fand sie insgesamt einfach, also ich fand so die, ne, wenn du das Logo eingeblendet hast, so auch die Musik, die im Abspann kommt, irgendwie sehr, sehr stimmig.
Ja, ist ein bisschen fröhlich halt. Fröhlich.
Genau, und ansonsten, ich müsste jetzt tatsächlich einfach nochmal extra drauf achten, aber so insgesamt war für mich das Gesamtding von dem, was ich gesehen und gehört habe, alles sehr stimmig einfach und hat sich Star Warsig angefühlt.
Ja. Muss nicht immer John Williams sein.
Nee, also das
mittlerweile ist, sowieso nicht
mehr. Ja, geht ja auch gar nicht mehr, genau, aber ich meine, wenn das so gemacht ist, dann passt das. Ich meine, bei Mando zum Beispiel haben sie sich ja wirklich mal...
Warum geht ja auch gar nicht mehr?
Weil wir jetzt auch schon, also es geht schon theoretisch und praktisch, ne, aber man muss es nicht mehr machen, das meine ich damit. Also ich finde es schön, dass sie da mit Mando neue Wege eingeschlagen haben, die auch krass gut gepasst haben. Also ich finde die Scores
bei
Mando finde ich super geil. Und das höre ich privat auch mega oft beim Putzen, weil ich Energie brauche und so. Aber dieses, das ist ja mega cool. Also das ist richtig gut. Und man braucht ihn jetzt nicht zwingend. Und wenn man halt so Anleihen nimmt, wie bei dem Force-Theme, was da anklingt bei Jot, das passt und dann hat man auch sofort seine kleine Gänsehaut und man fühlt, da, also das ist dann der endgültige Nostalgie-Effekt, wo man denkt, okay, das ist dann tatsächlich wieder Star Wars. Das macht ja super viel aus Star Wars und Musik.
Ja, ja.
Aber ansonsten ist die mir da gar nicht, weder mir persönlich, weder positiv noch negativ aufgefallen ansonsten. Eigentlich achte ich auch sehr, sehr krass auf sowas. Da vielleicht, weil es die Erstsichtung war, jetzt nicht so sehr.
Also vielleicht ein gutes auch, Zeichen auch.
Ja, total.
Ja.
Also negativ wäre es mir aufgefallen, positiv nehme ich es einfach so wohlwollend zur Kenntnis. Klingt total blöd, aber dann haben sie es richtig gemacht.
Ja. Also ich muss sagen, ich bin jetzt ziemlich gehypt eigentlich auf darauf, wie es jetzt weitergeht. Und wenn es einfach nur um so Kleinigkeiten geht, ne, war das jetzt ein Taschenspielertrick oder ist er ein Force-User? Wird Atten Exegol sein und so weiter? Lassen wir uns mal überraschen. Ich danke euch beiden fürs Dabeisein, fürs Mitspekulieren, fürs Rumspinnen. Schön war's. Ich wünsche euch viel Spaß beim Weiterschauen. Euch allen auch vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns eure Theorien da auf www.bluemilkblues.de, auf X, auf Facebook, auf Instagram, seit neuestem auch auf Blue Sky. Sagt mal Hallo. Schreibt uns eure Exegol-Theorien und kommt einfach in 2 Wochen wieder, wenn wir Folgen 3 und 4 im Doppelpack besprechen. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
Ciao.